Wir haben heute so viel auf der Uhr, lasst uns direkt zu den Themen kommen. Wir sprechen heute über Atlas Fallen, Baldur's Gate 3, Stray Gods, WrestleQuest, Quake 2, Pikmin, Minecraft und Gamescom ist auch noch vor der Tür. Jetzt hier im Game Talk. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Fantastisch, ihr glaubt mir nicht, guckt einfach hier in diese Runde.
Hallo.
Hallo.
An meiner Linken, für die Leute, die gar nicht zugucken, sondern nur zuhören.
Oh ja, stimmt.
Der fantastische Simon.
Hallo, danke. Danke für die Einladung. Wir haben eine neue Aufnahmezeit. Und deswegen
nicht mehr kann ich morgens
häufiger da sein. Das ist mega toll. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, nicht nur, weil du da bist, sondern
natürlich,
weil die gute Sarah auch hier ist. Hallo, Sarah.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Schön, dass du die Zeit gefunden
endlich
hast.
Endlich mal wieder.
Neben dem großen Kika Leuchtturmformat, hier auch mal wieder vorbeizuschauen.
Das stimmt, danke, danke. Ich nehme diese Blumen und alles.
So
und der Gamescom-Vorbereitung, die eben auch vor der Tür steht. Ich bin schon richtig hyped.
Wie heißt das Format? Wie kann man das finden?
Kika Ansage.
Aha, okay, Ansage. Hier unten. Bei YouTube.
Ja, okay. Und auf dem Kika. Und guckt das gerne. Also, es ist unerwartete Werbung jetzt gerade.
Immer
aber,
reinhauen.
Rein es da. Ist immer noch super süß. Das sage ich jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme. Wenn ihr Kids habt, irgendwie Preteens, 9 oder 8 bis 13, ist ein super süßes Format. Gerade ist die Folge mit Maxim raus. Da waren wir schön bei Maxim zu Hause und haben ein bisschen Mario Maker gespielt.
Ich wollte nur gerade sagen, Preteen ist eine super Überleitung zu Gregor.
So jung wie ich bin. Aber ich merke es, wenn ich mit dem Bart abtrainiert habe. Schön übrigens, danke dir, der schönen Worte, die du auch mir gegenüber gesagt hast, dass ich wieder hier mal sein darf. Ich wirke viel jünger, wenn ich den Bart abrasiere. Ja, ich hab noch so Stoppeln gehabt und jetzt fühle ich mich wieder wie Anfang 40.
Ja, Spiel mit Bart wäre mal wieder was.
Ja, das wäre mal schön.
Ja, ist jetzt halt schwierig gerade.
Ja, im Moment schwierig. Vielleicht haben wir ja schon eine Folge aufgenommen und das ist das Ergebnis. Wir wissen es nicht.
Es ist, glaube ich, der Bart, den du in dir trägst.
In meinem Herzen.
Ja, ja, oder auf der Brust.
Klingt schmerzhaft.
Leute, wie geht es euch?
Ja.
Wir haben hier den letzten Aufnahmeslot vor der Gamescom. Sarah hat schon gerade angesprochen, dass die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Wie sieht's denn so mental aus? Habt ihr Bock auf die Messe?
Ja, voll. Ich bin wieder gehypt. Also A, kann ich ja gerade nicht so viel mit vorbereiten. Das heißt, ich fahre dieses Jahr hin und darf diese wunderbaren Sendungen mitmachen und Termine wahrnehmen und Menschen treffen und
schön.
Dinge essen und wahrscheinlich wieder schwitzen mit allen gemeinsam. Aber das wird super. Ich habe ich weiß jetzt quasi schon, was wir so machen werden. Wir dürfen über noch nicht alles reden. Aber ich weiß zum Beispiel, dass wir ja auch viel über die Messe laufen werden, dass wir gemeinsam über die Messe laufen werden und uns kleine Spiele angucken werden zum Beispiel. Und ja, ich freue mich darauf. Bin die ganze Woche da. Es wird fantastisch.
Simon,
wie viele Leute sind diesmal da? Gibt es da irgendeine Zahl? Ich habe keine Ahnung.
Von
können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Oder ja? Generell?
Nee, von uns. Ja.
ich weiß, dass also der Samstag richtig schon ausverkauft ist.
Also wir sind auf jeden Fall mit einem Team da, ne?
Ja, ja, wir sind auch mit, man kann sich das, glaube ich, so vorstellen, ja, wie die letzten Jahre, ja.
Auf der Bühne, Games-Berichterstattung, Non-Gaming auch mit da. Also ich glaube, wir werden schon mit recht großer Belegschaft wieder da sein, wie so üblich.
Absolut.
Okay. Ihr seht uns also überall rumwuseln.
Ja.
Simon, ich höre da raus, dass du dich da nicht auf die Gamescom freust.
Nein, nein, es ist immer dasselbe. Es ist wirklich immer dasselbe. Man ist am Anfang so, das ist jetzt irgendwie die 20. Braucht man die noch? Aber dann ist man da und dann irgendwie kriegt einen die Nostalgie. Man sieht alte Freunde wieder. Man trifft irgendwie Leute aus dem Bereich Gaming und so, die man lange nicht gesehen hat. Es ist natürlich schon irgendwie was Schönes. Das ist ja auch so ein bisschen vorgetäuschtes Leiden, weil, wehe mir, wieder mal den ganzen Tag nur Videospiele. und auch noch neue, die kaum man erkennt. So. Also klar, aber es ist auch laut und teuer und das Essen ist scheiße. Und der Kaffee ist super. Wir haben doch bestimmt wieder einen Kaffeesponsor diesmal, oder? Auf jeden Fall, egal wer es ist, super Kaffee. Und deswegen freue ich mich natürlich.
Ich kann dir sagen, unser Vorteil ist, und ich werde auch wie Sarah hauptsächlich mich mit neuen Games beschäftigen, ein bisschen auf der Bühne sein für unsere Recap-Shows. Ich habe zuletzt gemerkt, wir hatten ja den Las Vegas-Bericht dann hier gehabt, die Leute, die tatsächlich da arbeiten müssen und direkt ihre Artikel fertig machen, um die ganzen News dann rauszubringen, da haben wir es ein bisschen einfacher. Wir müssen es ja danach nur hinsetzen und das aufarbeiten, was wir gesehen haben. Also blicke ich da auch entspannt hingegen. Und ich habe es schon häufig gesagt, mein Highlight ist immer, dass wir natürlich mit der Community zusammenkommen können, weil das so der Punkt ist, wo wir uns tatsächlich mal alle nicht durch die Fernsehschirme und durch die Kameras sehen müssen, sondern wo man sich mal tatsächlich austauschen kann.
Ja, ich will dich auch dancen sehen. Es gibt wieder eine Dosenbeats. Wie geil ist das?
Gibt's da wieder eine Dosenbeats?
Ja!
Das ist geil, oder? Es gibt wieder Dosenbeats-Party.
Ich freue mich da riesig drauf.
Ja, fragen auch schon die ersten Leute an, ob sie auf die Partyliste kommen. Und so. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Kriege ich jetzt eine?
Ja, aber hier sind wir uns noch nicht sicher. Mal gucken, wie du an dem Abend dann aussiehst. Entscheiden wir an der Tür.
Ja, ja, du kommst hier rein, vielleicht.
Ey, nur noch eine Sache. Also wir sind überall auf der Gamescom, wuseln überall rum, haut uns an. Aber wo wir auf jeden Fall alle mal sind, ist am Merch-Stand. Der wird auch wieder, ich sag das jetzt nicht, weil ich der geile Simon bin, sondern weil das ist der eine Ort, wo wir halt alle einen festen Termin haben. Und da sind wir dann, da findet ihr uns. Jeden Tag ist jemand anderes da. Jedes Jahr sehe ich da den Gregor, mich, die anderen Jungs, anderen Mädels. So. Also es da findet ihr uns sicher, weil es wird immer gefragt, wo kann ich dich denn treffen, wo seid ihr? Am Stand oder am Merch-Stand?
Ja. Steffen hat ein Buch geschrieben, das da jetzt auch verkauft wird?
Jetzt haben wir alles nochmal.
Ich schreibe tatsächlich gerade an einem Buch, ja.
Wird das auch im Merch-Stand verkauft?
Dieses Jahr vielleicht noch nicht.
Also ich finde das gut, ja. Ich habe noch nicht gefragt, um ehrlich zu sein.
We will see. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gamescom.
Okay, Spiele.
Ist noch ein bisschen weit weg. Es hat gerade tatsächlich ein bisschen Traumata ausgelöst, als du gemeint hast, man muss vor Ort noch Artikel schreiben. Das hat mich zu meiner Volo-Zeit gemacht.
Ja, saß da in den Konferenzen und hast mitgetippt und dann sagte er, ein Update wird dann die neue Rüstung bringen?
Ich erinnere mich, als ich in einer Behind-Closed-Doors-Demo von No Man's Sky saß. Und da das erste Mal halt wirklich der Presse das gezeigt wurde und ich wirklich bis 2 Uhr morgens an Texten gesessen habe. Absoluter Wahnsinn, grauenhaft, will ich nie wieder machen. Dann lieber einfach hier im Game Talk ein bisschen über Spiele quatschen. Simon, du hast echt viel mitgebracht, Sarah und Gregor nicht so viel. Dankenswerterweise auch.
Genau, ich glaube, der Gregor kann aber zum Beispiel auch, da weiß ich es über manche von den Spielen.
Bei einer Handvoll Sachen bestimmt. Ja.
Gregor, lass uns tatsächlich gerne direkt bei dir anfangen.
Schnell wegmachen, ja.
Nee, weil ich hier einen Titel sehe, den ich tatsächlich auch schon auf meiner Uhr hatte. Oh, okay. Und zwar, nee, es ist nicht das, was du denkst, sondern Quake 2.
Quake 2, oh, den hast du aber schon so lange auf deiner Uhr.
Nee, ich habe vor allem die Neuauflage auf meinem Radar. Also das ist ein Remaster?
Es ist ein Remake? Man kann es Remaster, mit Remake hat es nicht so viel zu tun. Wobei, die haben schon einiges in die Modelle und Architektur investiert. Nighthive Studios, die machen ja gerne neue Updates von gerade älteren PC-Klassikern. Die haben vor ein paar Jahren auch Quake 1 ja quasi im Remaster für alle Plattformen rausgebracht. Damals gnädigerweise, wie Nighthive Studios das so machen, nicht nur auf verschiedene Plattformen bringen, sondern wenn man das Spiel bereits auf Steam besitzt, muss man nicht nochmal neu kaufen, sondern die Installation wird einfach upgedatet. Und bei Quake 1 war das schon sehr cool, dass man dann Support für alle möglichen Auflösungen reingepackt hat, neue Spielmodi da rein, Controller-Support und solche gängigen Sachen, also was vielleicht mit einem Spiel von Mitte der 90er auf dem PC nicht so gang und gäbe, hätte selbst mit der Steam-Fassung. Und dieses Treatment hat auch jetzt Quake 2 bekommen, wurde während der Quake-Con quasi geshadow-dropped. Ich konnte glücklicherweise schon einen Tag vorher mal reinschauen unter dem Mantel der Verschwiegenheit und habe mir die PC-Version da mal ein bisschen, habe sie länger ausprobiert, die verschiedenen Modi mir angeschaut. Quake 2 absoluter Kultklassiker natürlich unter PC-Fans. Ursprünglich sollte es mal kein Quake-Game sein, aber sie wussten keinen besseren Namen für das Spiel, also haben sie es einfach Quake 2 genannt. Deshalb hat es storymäßig auch vergleichsweise wenig mit dem ersten Quake zu tun, was mehr so Gothic-Horror, meine ich, so war, oder so Industrial-Horror. Und das ist so Sci-Fi. Aber rein spielerisch, absoluter Klassiker. Was sie gemacht haben jetzt hier dafür, ist es, diese ähnlichen Updates, wie sie sonst für Shooter machen, Auflösung, Spielbarkeit, Controllersteuerung, alles mit dazu zu tun. Es gibt eine komplett neue Singleplayer-Kampagne, die, glaube ich, von Machine Games gemacht wurde.
Echt?
Die du dann separat spielen kannst. Und es wurden zusätzlich noch die Level von Quake 2 für das N64, was ein eigenständiges Spiel war, was viele nicht wissen. Die wurden übertragen auf diese Version. Ich habe es auf dem PC gespielt. Interessanterweise auch tatsächlich die Charaktermodelle sind neu gemacht. Du kannst auch die alten wieder einschalten, aber die sind neu gemacht, dass sie ein bisschen besser ausschauen auf die alten. Also nicht so Ultra-HD-Modelle, sondern es, der Koffer ist nicht viereckig, sondern achteckig, sagen wir es mal so. Ne? Also es sieht noch original aus.
Damit sie noch reinpassen, ja.
Damit es noch reinpasst. Alles kannst du natürlich auch abschalten an Enhancements, wenn es dir nicht gefällt. Aber ich war sehr angetan von der PC-Version, hat echt Fun gemacht. Gibt's auch für Konsolen mittlerweile. Und wenn du den Game Pass hast, ist es gleich inklusive. Ansonsten kostet es 10 Euro. Mhm. Was man potenziell noch mal ergänzen müsste, es gab dieses Quake 2 RTX vor einigen Jahren, so wo du als kostenloses Update, meine ich, Raytracing noch mit reinpacken kannst. Das ist natürlich nicht auf dem Niveau. Ja, also du hast jetzt nicht realistische Schatten und Partikeleffekte und alles. Und die Version, glaube ich, kann man sich weiterhin noch dann draufziehen. Aber das muss man unabhängig davon sehen. Und ich fand, die haben wieder tolle Arbeit geleistet.
Ich weiß nicht, ob das nostalgische Verklärtheit von meiner Seite ist. Ich finde, das sieht großartig aus. Ich liebe den Look. Mhm. Ich mag diesen Oldschool N64 alte PC-Shooter Style und das auch mal hochpoliert, ohne zu sehr an der originellen Vision Sachen zu verändern, finde ich toll. Deswegen wollte ich mir das allein schon anschauen. Aber wenn du mir jetzt noch sagst, dass Machine Games eine Singleplayer-Kampagne gemacht hat.
Ich meine, dass das Machine Games sind, aber auf jeden Fall eine komplett neue
Kampagne. Das ist Wolfenstein-Studio übrigens.
Ja, komplett neue Kampagne und die sitzen ja gerade an Indiana Jones oder so.
Ne, meine ich? Ja.
Hauptsächlich. Ja, ich habe auch ein bisschen in die Kampagne da reingeschaut. Also auf jeden Fall super cool, dass du es zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen machen kannst. Multiplayer habe ich nicht ausprobiert. Ich meine aber, dass neben den Multiplayer-Sachen auch ein Achter-Splitscreen dabei ist oder so, wenn man an einem Gerät spielen möchte. Müsste ich mir nochmal angucken, genau. Was natürlich auch krass ist, ne, wenn du dann so kleine Fitzelchen hast. Ich hab's auch ein bisschen.
Mittlerweile sind die Bildschirme ja auch größer.
Genau, ich habe es in 21:9 daheim gespielt. Das finde ich auch ganz geil, ne, dass du einfach so viel Übersicht hast. Und ich mag einfach diese. Wie nennen wir sie heutzutage, die voll Boomer-Shooter?
Ja.
Also, macht mir mehr Spaß als die modernen Call of Duties für mich.
Gibt's extrem viele im Indie-Bereich auch in letzter Zeit. Also im Game Pass kommen da ständig neue Sachen rein. Die hat genau diese Kerbe geschlagen.
Also sie alle imitieren so ein bisschen die alten Quake-Doom-Zeiten, oder auch Shadow Warrior oder so, diese Zeit.
Es funktioniert halt auch. Es ist halt ein gutes, lustiges und vor allem auch kurzweiliges Spielerlebnis. Von daher, wenn es dafür eine Zielgruppe gibt, why not? Ich weiß auf jeden Fall, dass es für Minecraft eine Zielgruppe gibt und die ist nicht sonderlich klein. Minecraft, warum hauen wir das jetzt hier rein? Warum? Weil das die gute Sarah mitgebracht hat. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass du das für Ansage gespielt hast.
Ja, damit hat's angefangen. Also Minecraft hat vor ein paar Monaten das 1.2.0 Update bekommen, was ein relativ großer Meilenstein war jetzt mal wieder. Und das war relativ parallel dazu, dass ich für Ansage eben mit vorbereitet habe eine Folge. Und habe Minecraft aufgemacht und dachte mir so, ja, das, was das Kind da sagt und was das Talent da schaffen muss, ich hab lange Minecraft gespielt, so vor 10 Jahren mittlerweile. Kein Ding, ich gucke mir das an. Sieht alles anders aus. Ich habe da angefangen, mich versucht zu erinnern an irgendwelche, es gibt freaking Pandas.
meinst du die Welt oder das Interface? Oder beides?
Also generell ja schon mal ist das ja mittlerweile alles bei Microsoft implementiert. Früher war das ja immer der externe Mojang-Launcher. Das läuft jetzt alles über einen Hub. Da geht auch generell dann die komplette Minecraft-Welt auf mit beiden Versionen, mit Minecraft-Dungeons und so weiter. Du musst nicht irgendwie da in irgendwelchen Ordnern gucken, um dir ein Texture-Pack oder ein Skin oder irgendwas reinzuziehen, sondern da ist alles mittlerweile natürlich viel, viel benutzerfreundlicher, viel auch kinderfreundlicher, was ja auch mit die Zielgruppe davon ist. Natürlich hat sich das in 10 Jahren krass weiterentwickelt, aber ich fand es einfach nochmal schön für Leute, die das vielleicht früher mal mitgenommen haben, jetzt zu sehen, wie sich ein Spiel, das ich damals sehr, sehr geliebt habe tatsächlich, weiterentwickelt hat. Und ich habe wieder angefangen, mir eine eigene Kampagne quasi auszudenken und sehr viel Zeit mit Freunden in Minecraft verbracht, um da jetzt nochmal loszulegen und Dinge zu bauen. Und ich bin auch jemand, der mit Games gerne abschaltet und ich habe angefangen, Dinge nachzubauen, was früher nie so mein Ding war. Es war so, ja, Enderdrachen legen oder irgendwie auf dem PvP-Server irgendwie Leute versuchen, Battle Royale zu spielen oder so. Aber Minecraft so zu nutzen und sich selbst was zu bauen oder vor allem halt auch anzufangen wie so eine Art Puzzle, es gibt 100.000 geile, richtig, richtig coole Videos auf YouTube, wie Menschen krasse Gebilde bauen und Architektur bauen. Und dann sitzt du da und guckst dir das wie Lego. Du guckst halt, es gibt's vor, der baut da irgendwie das und das Element, 5 Dinger nach rechts. Du baust das bei dir nach. Es ist bescheuert und ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt mitgebracht habe, aber
naja,
das war in letzter Zeit mein Spielerlebnis.
Ich kann total nachvollziehen. Also ich meine, das sind ja die zwei Elemente, glaube ich, die an dem Spiel so Bock machen. Das Bauen von irgendwas wie Lego und das andere, oder wie Klemmbausteine, sollte man ja, glaube ich, sicherer sagen, stimmt, oder? Darf man? Und das andere ist halt so ein Abenteuer, eine Quest, eine Storyline. Ich weiß gar nicht, ob gab's von Anfang an eine Story in Minecraft? Es war doch, dachte ich, eher so ein Editor, so mach einfach was. So.
Kurz den falschen Namen.
Normalerweise
in meinem Leben Minecraft gespielt.
Ja, durch Nerdquiz oder so, weißt du.
Ja, ja, wahrscheinlich. Creeper heißen die, ne?
Die Grünen, ja. Ja, da gibt's jetzt mittlerweile viel mehr Elemente, viel mehr Bausteine, viel mehr Holzarten, viel mehr Tiere. Du kannst dir Papageien an quasi zähmen und das die fliegen mit dir rum. Ich habe jetzt einen Hauspanda, wie cool ist es? aber da mal wieder reinzugucken, weil früher war das ja auch ein, hey, ich buddel mich so weit runter und ich weiß, dass auf der Ebene grabe ich dann, bis ich einen Diamanten finde, weil ich weiß, die sind da. Mittlerweile hat sich das auch so geändert. Natürlich ist das alles immer noch random generiert, aber die haben das so geändert, dass es jetzt viel, viel größere, viel, viel komplexere Höhlensysteme gibt, Orte unter Wasser und unter Tage, die man erkunden kann. Es gibt krasse Gegner, die erst spawnen, wenn sie dich hören. Also ich bin das erste Mal einfach mal wieder runter und plötzlich war ich tot und es wurde alles schwarz und ich bin tot gewesen und wusste gar nicht warum. Es ist irgendwie bekannt, aber dann doch mal wieder ein neues Abenteuer und ich find's echt cool, was sie da mittlerweile draus gemacht haben.
Cool.
Ja, jetzt kein Geheimtipp.
Muss es ja auch nicht sein.
Aber man kann halt vielleicht auch einfach mal wieder ein Spiel noch mal wieder erleben.
Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn jetzt sich irgendwann diese Apple-Brille, sagen wir jetzt mal, die setzt sich durch, wird sie nicht.
Da ist aber die Apple Vision Pro.
Keine Ahnung, ja, die ist ja viel zu teuer. Nur
Kontobuster.
Der übernächste Schritt ist ja dann das, was Microsoft ja auch schon versucht hat, diese augmentierten Minecraft-Welten oder so, dass man die. Da freue ich mich drauf, weil das sah schon in der Preso irgendwie so geil aus. Da würde ich wahrscheinlich Minecraft auch noch mal entdecken für mich oder so.
Kennt ihr Only Up, dieses Spiel, das auf
Only
Twitch
up,
halt komplett...
Only Down und wie heißt das dann? Dritte, was man Koop spielen kann? Es gibt nur eins zusammen.
Only Around?
Irgendwie es gab ja sogar eins von Rocket Beans, das Nikola gemacht hat, glaube ich.
Ja.
Das weiß ich. Ich habe auf jeden Fall, ich bin in irgendeiner Rabbit Hole auf Twitch gelandet, wo Only Up auf Minecraft oder in Minecraft nachgebaut wurde.
Ah ja, nice.
Und halt wirklich, ich hab das tagelang immer geschaut, wo Leute halt wirklich versucht haben. Und das ist halt auch komplett in Minecraft programmiert. Also du hast dann halt auch eine Progress-Bar, wo du genau siehst, okay, du hast 20% erreicht, du fliegst runter und bist wieder auf null. Das ist halt nicht mehr ein Spiel. Das ist einfach ein Werkzeug.
Das ist das, was Dreams sein sollte, ne?
Was Dreams auch ist.
Ja.
Immer noch.
Ja, nur solange es noch hält.
Weiß ich nicht.
Ich will die ganze Zeit was sagen. Und zwar, ich will dich aber nicht unterbrechen. Mir kam es gerade, der Budi hat doch mal hier diese Show gehabt mit Minecraft. Wo Leute Parcours machen müssten.
Minecraft und nach Running.
Oben. Ja, ich weiß nicht, wie das
hieß. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, natürlich. Ja.
Beans Castle war es.
Beans Castle. Ja. Ich wollte es gerade nachgucken.
Das ist ja wirklich genau das. Das ist ja Only Up in Minecraft.
Aber es gab es auch.
Der Budi ist manchmal einfach ein Genie, nur in der falschen Zeit. So. Was meinst du?
Nee, das gab es halt auch schon. Gefühlt 8 oder 10 Jahren gab es bei Minecraft halt auch schon, dadurch, dass du immer auf irgendwelche Server konntest. Es gab schon so viele damals noch nicht gefühlt nicht so bekannte so Mechanik-Ideen. Du konntest damals schon Battle Royale spielen. Du konntest damals eben solche Jump'n'Run-Challenges schon machen. Mittlerweile, habe ich gesehen, gibt's einfach krasse Escape-Rooms in Minecraft gebaut, wo man dann sagt, hey, ich habe dir das vorbereitet über hunderte Stunden. Ich habe das letztens gesehen bei einem anderen Streamer, bei Donny. fällt mir gerade ein. Und da hat die Community, haben 3 Mods das irgendwie entdeckt oder gebaut oder wussten es auf jeden Fall schon. Und er hat dann da 2 Stunden gerätselt oder was, um durch einen Escape Room durchzukommen, weil da halt mittlerweile mit dieser Redstone-Mechanik und mit geheimen Schaltern und so mittlerweile echt viel möglich ist. Es ist nicht tot zu kriegen.
Wir hören uns an wie Boomer, ist aber tatsächlich auch ein bisschen faszinierend, wenn man sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzt. Von daher finde ich es sehr, sehr schön, dass du es mitgebracht hast, liebe Sarah. Gern. Vielen, vielen Dank. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema und das ist im Grunde das Thema, das die Gaming-Industrie gerade nonstop beherrscht. Wir haben die letzten zwei Sendungen dieses Spiel gewidmet. Jetzt bringt es der gute Simon mit Baldur's Gate 3. Bevor du ansetzt,
muss ich natürlich nicht so viel dazu erzählen.
Kannst du tief Luft holen? Die machen einen kurzen Spot und sind dann gleich wieder zurück hier mit Baldur's Gate 3 und mit vielen anderen tollen Themen im Game Talk. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk. Wir machen weiter mit Baldur's Gate 3. Letzte Woche habe ich mit Gregor und mit
Densen
darüber gesprochen.
Okay.
Vorletzte Woche mit Michael Graf von der GameStar und Gregor.
Ich habe Steffen meinst du?
Okay, ich habe aber auch das.
Ja,
Steffen, ja, ja, natürlich, ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich.
Schreiben die gleichen Bücher, easy.
Ich hab das Gefühl, es ist genug gesagt worden.
Ja,
oder?
Aber ich find's wirklich interessant, weil ich schätze dich mal so ein, dass du jetzt auch nicht so super große Erfahrung mit dem Computer RPG-Genre.
Nee, das stimmt, das ist wahr. Ich habe das wirklich damals, als es rauskam, auch vor allen Dingen mitbekommen, weil das eben bei im PC-Bereich bei Giga und so immer auch gespielt wurde. Nochmal auch, ich habe auch Neverwinter Nights und so gespielt und fand das alles immer cool, aber es war nie so hot für mich, weil es war zu technisch. Damals habe ich auch noch nicht diesen Pen-and-Paper-Hintergrund verstanden, den ich natürlich jetzt, indem ich Pen-and-Paper gespielt habe, viel mehr würdigen kann. Insofern gucke ich mir das heute echt nochmal ganz anders an. Ich muss so lachen, weil es gibt eine Szene, wo du so Fallen auslöst und dann bist du schon so in Rundenzeit. Ich weiß, wir sind schon jetzt mittendrin, aber ich will es nur kurz erzählen.
Gerne,
auch. Und dann dachte ich, was passiert wohl, wenn ich jetzt auf Echtzeit klicke? Und dann war ich innerhalb von 2 Sekunden, ist alles explodiert und ich war tot, weil meine Leute irgendwelche Würfe verkackt haben auf irgendwelche versteckten Sachen, die sie dann nicht entdeckt haben. Und ich habe gemerkt, okay, fuck, so kannst du es überhaupt nicht spielen. Du musst Runde für Runde, Würfel für Würfel, Person für Person, minimal, genauso wie man das wahrscheinlich mit einem strengen Spielleiter auch spielen würde, der dann einem wirklich nichts durchgehen lässt. So ist Baldur's Gate. Aber es ist halt toll deswegen. Es ist irgendwie für mich total überraschend gewesen, dass das so mich so begeistert, weil ich dachte, es ist auch wieder so technisch und inszenatorisch das Übliche, aber dann hast du ja auch diese Kamera, kannst die so schwenken. Wie gesagt, ich habe keine Vorlage, ne? Ich wusste nicht, dass das so geht.
Ich würde dich direkt gerne mal
fand das total meisterhaft.
Fragen, so, ob du direkt am Anfang so eingeschüchtert warst von dem Ganzen, also vor allem.
Nee, weil ich zu naiv war. Ich habe das ja gar nicht gecheckt. Also ich weiß, dass da dieses Pen and Paper Setup, sag ich mal, oder AD&D oder was ist es denn in dem Fall?
Dungeons and Dragons.
Dungeons and Dragons, genau, dass das dahinter steckt und das gewürfelt wird und so. Aber es wird ja auch kaschiert, ganz gut. Du siehst es ja manchmal nur aufploppen und weißt, da passiert gerade was. Und also ich habe in meinem ersten Spielversuch 2 Stunden halt schon ziemlich auf die Fresse bekommen und das dann auch zurecht und habe wirklich versucht, das zu verstehen. Und beim zweiten Mal habe ich es dann schon besser verstanden. Das haben dann auch die Leute mir bestätigt, dass da ich ein bisschen was gelernt hatte. Also ich brauchte schon eine Zeit, um reinzukommen, weil du dann alles Mögliche versuchst. Die Gegner sind super stark und ich denke die ganze Zeit, ey, warum sind die Gegner alle stärker als wir? Und der Chat meinte, das ist so, das ist das Meme, dass man immer wünscht, man wäre auf der anderen Seite, weil die irgendwie immer stärker erscheinen. Das wäre so in Baldur's Gate. Und das habe ich dann auch akzeptiert. Mehr kann ich nicht sagen, weil ich kenne wirklich nichts dazu. Aber mir hat's voll Bock gemacht. Und die Präsentation finde ich bemerkenswert. Von der Synchro bis hin zu, wie gesagt, diesen Kameras und auch die Renderfilmchen und so.
Spielst du mit Maus und Tastatur oder Controller?
Das ist ein sehr guter Punkt. Maus und Tastatur. Aber ich habe Controller auch probiert und ich glaube, das war auch ganz okay.
Also Densen hatte letzte Woche gemeint, dass er das großartig fand mit Controller. Und das war wirklich so der letzte Tropfen für mich, wo ich der Meinung war, okay, wenn das für Konsole erscheint, muss ich mir das auch zulegen.
Ja, es ist für mich immer so eine Frage, wenn ich das dann streame, ich will die Kamera geil bedienen können oder ich will eine Übersicht bieten können.
Ja, ja.
Und meistens kannst du nicht beides irgendwie gleichzeitig an einem. Du musst immer, beim Controller hast du die bessere, geile Führung und so, aber die Übersicht kriegst du meistens eher am PC.
Was ich beim PC ändern musste bei mir, war, wie ich die Kamera drehe, weil die auf der mittleren Maustaste standardmäßig war. Ich hab's auf die rechte gepackt.
Das hat mich so wahnsinnig gemacht.
Das ist so von wegen, das geht so nicht.
Und man will das ja auch ständig. Also man will ja irgendwie ständig so ein bisschen fahren. Ich guck dann immer. Ich bin dann so ein bisschen der Regisseur, der sich das dann so selbst einrichtet. Und die Grafik ist ja gut genug dafür. Das finde ich das Schöne daran. Früher war es ja auch ein bisschen hässlich alles.
Also
hässlich her. Also ich bin begeistert, aber ich denke, meine Meinung ist fast die unbedeutendste, weil ich wirklich keinen Plan habe.
Naja, ich finde sie aber tatsächlich ganz interessant, weil du halt wirklich aus einer Newbie-Perspektive
total,
das anguckst. Ja. Deswegen nochmal letzte Frage dazu. Du hast den ganzen Hype mitbekommen und dir scheint das auch ganz gut zu gefallen, aber bist du der Meinung, dass das dem Hype, den es gerade erfährt, auch gerecht wird, so aus deiner Perspektive, rein subjektiv betrachtet?
Es scheint, also ich selbst sehe es ja ein bisschen anders, was Microtransactions angeht. Aber ich weiß, dass da es schon eine klare Meinung gibt, die sich gegen Microtransactions in der Gaming-Industrie so geformt hat. Und die fühlen sich jetzt natürlich zu Recht auch mal bestätigt, dass man auch, wenn man ein Spiel ohne diesen ganzen Kram macht, ohne extra Bonus-Shishi, dass das dann auch was richtig Geiles werden kann, dass sich die Spieler dann auch ernst genommen fühlen, respektiert fühlen, dass sie sich nicht ausgenommen fühlen. Das sind ja alles solide Punkte, die dieses Spiel halt einfach bewiesen hat, dass man auf diese Art ein geiles, erfolgreiches Spiel schaffen kann, auch heute noch, wo sich ja Firmen heute gerne rausreden und sagen, die Entwicklung ist so teuer geworden, es geht gar nicht mehr anders, es geht halt doch. Diese Bedeutung ist super wichtig, finde ich, von Baldur's Gate 3. Aber es hat für mich jetzt nicht diese krasse Bedeutung, nur weil es eben keine Microtransactions oder DLC hat. Das ist mir eigentlich egal. Aber ich finde, es ist auch tight. Es ist bugfrei. Zumindest habe ich nicht viel gesehen. Es funktioniert. Es ist gut inszeniert. Ich sehe nichts zu beschweren so.
Ich glaube, dass das aber für viele nur die Kirsche oben drauf ist. Dass auch das Spiel an sich, das, was Larian da abgeliefert hat, Ich hab's noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Ich hab's endlich installiert und ich hab jetzt dadurch, dass ich das auch genießen will, es gab den Zeitpunkt noch nicht. Ich werde das auf jeden Fall tun demnächst. Aber wahrscheinlich wird's auch nach der Gamescom landen. Aber es ist natürlich überall Thema in meinem Freundeskreis, auf Social Media und so weiter. Und viele Freunde haben mir jetzt schon gesagt, dass es einfach für sie, ich will das Wort Meilenstein ungern so inflationär verwenden, aber im RPG-Bereich ist das einfach ein krasser Brecher. Es ist unfassbar, es soll so unfassbar gut sein, es soll so viele Möglichkeiten bieten, sich auszuprobieren, das mit dem ganzen D&D-Franchise gepaart. Ich freue mich so auf den Moment, wo ich mich da reinstürzen kann. Aber was du eben vorhin auch meintest mit, hattest du eine Hürde davor und ich fühle die Hürde schon, weil ich mich erstmal jetzt informiert habe darüber, weil ich Angst hatte, mir am Anfang einen Charakter auszusuchen. Allein das ist ja schon, das kannst du ja schon bis ins Unendliche zelebrieren, dir zu überlegen, welche Klasse, Unterklasse, mit wem der verwandt war und nein, aber es gibt ja allein 5 Unterkategorien an Arten und an...
Ich habe 3 Sekunden gebraucht.
Ja, natürlich.
Ich habe 3-mal auf random geklickt und dann war da so ein Ork mit so rosa Haaren, den habe ich direkt genommen.
Vielleicht liegt's daran, dass deine Gegner alle stärker sind
als du. Das sagen andere auch. Aber stimmt schon, man kann sehr viel machen, habe ich gehört.
Ja, genau. Du kannst halt ja unfassbar viel machen mit den Klassen, die schon vielen Leuten bekannt sind. Ich habe mir da jetzt auch Infos zu reingeholt, was so die Anfängerklassen sind, was so eher die geskillteren Sachen sind. Ich glaube, Steffen hat letztens irgendwo hier, ich habe ein Video in diesem Internet gesehen, in dem Steffen an diesem Platz saß und über Baldur's Gate geredet hat.
Ja, er war vor ein paar Wochen da.
Und da hat er das ja auch irgendwie erzählt. Beziehungsweise, nee, das war, die haben es doch angespielt und da haben sie in der Charaktererstellung drüber gesprochen. Da hat Steffen eben, könnt ihr euch gerne angucken, auch noch mal mehr sein D&D-Wissen zum Besten gegeben und erzählt, welche Klassen, warum, weshalb, welche Vorteile bringen. Und ich habe da so Bock drauf. Ich freue mich da, aber ich musste bis jetzt Pen and Paper in echt spielen und hatte noch keine Zeit am Wochenende.
Ich freue mich drauf, das mal im Koop zu spielen, weil bisher habe ich es nur alleine gespielt.
Ja, das stelle ich mir sehr interessant vor, weil das ein Spiel ist, das dich sehr einnimmt im Zweifel, das auch sehr von seiner Atmosphäre profitiert, von seinen Geschichten und das dann ständig auf eine zweite Person zu achten und darauf aufzupassen, dass man da halt irgendwie immer in dieser Immersion drin bleibt, ohne halt zu sehr sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Vielleicht ist das auch nur mein Spielertyp. Ich spiele ganz gerne Koop, aber ich weiß dann auch, dass das ein ganz anderes Erlebnis ist als das, was ich sonst alleine bekomme.
Es ist kein Diablo, also es ist nicht so zu spielen wie Diablo.
Das ja, definitiv.
Ich dachte nur, gerade wenn man so Pen und Paper mag, dann bin ich halt meine Figur und dann spielst du es mit deinen Freunden und die spielen auch ihre Figuren.
Genau,
und
das kann
man ja machen.
Das kann ich nämlich auch noch mal erzählen. Ich habe nämlich gesehen, oh mein Gott, es ist raus und man kann eine Viererparty sein und man kann es mit Freunden spielen. Dann habe ich mal eine Pen and Paper Gruppe gespielt, hab gesagt, los geht's, Baldur's Gate 3, wer hat Bock? Und dann wurde mir geraten, es doch vielleicht alleine erstmal auszuprobieren.
Warum?
Weil die Leute in ihrer eben das, was du gesagt hast, weil die Emotionen so dicht ist, die Storys so geil sind, weil die Leute eben 1000 Stunden sich diese Texte und Geschichten durchlesen wollen und dabei nicht mich im Ohr haben wollen, anscheinend.
Wenn du wie bei einem Pen and Paper eine Gruppe finden kannst, also wenn du selber eine Pen and Paper Runde findest, wo du sagst, wir gehen gemeinsam kompromisslos da auf ein gemeinsames Erlebnis, dann glaube ich, kann ich mir das auch eher vorstellen. Das war ja die Funktion von Computerrollenspielen. Übernehmen die Funktion des Spielleiters und des Spielbretts und alles drum und dran. Und du hast ja einen Narrator mit dabei. Ne? Also es fühlt sich ja fast so an, als ob jemand dann dahinter steht und dir dann auch immer erzählt, was da passiert.
Der ist mir auch positiv aufgefallen.
Aber ich verstehe es auch, wenn jemand sein eigenes Tempo hat. Ich persönlich würde auch sehr ungern mit jemandem anderen da zusammenspielen.
Ich dachte nur, das wäre mein Moment. Aber ich kann es ja entschärfen. Mir wurde gesagt, wenn die Leute dann mal durch sind, machen sie auch einen Run mit mir.
Das müsste ja dann aber auch... Wie viele hunderte von Stunden dann dauern die Kampagne, wenn das zu zweit spielt? Ja, faszinierend.
Schon Commitment.
Gregor, hat dich das weiter gegrabt? Ich weiß, dass du ein paar Stunden reingespielt hast. Hast du seitdem Baldur's Gate wieder angemacht?
Ja, nicht im großen Maße, nur kurz nochmal reingeschaut, aber ich habe auch diese Woche hauptsächlich verwendet, A, Games zum Vorbereiten und B, Altlasten wegarbeiten. Dementsprechend, damit ich mal ein paar Tage wirklich frei habe zum vernünftig Rollenspielen. Weil ich kenn's dann auch, wenn ich dann einmal anfange, möchte ich nicht nur eine Stunde oder eineinhalb spielen, sondern habe ich mal einen ganzen Nachmittag Zeit oder kann ich mir mal einen Abend für Zeit nehmen. Was ja nochmal dazu kommt, es soll ja auch einigermaßen gut auf dem Steam Deck laufen. Wir haben ja bald unsere längere Klassenfahrt Richtung Gamescom.
Was ich aber sagen wollte, du darfst dich nicht auf dem Hotelzimmer mit deinem Steam Deck einschließen, du gehst mit mir auf die Dosenbeats. So.
Ey, aber bringst du dein Steam Deck mit, dann nimm ich mal
auf. Man kann es mitnehmen, ja.
Das mache ich schön. Auf der Tanzfläche.
Ich meine, ich war zum Tanzen, brauche ich nicht die Finger, ne?
Das wäre schon geil, wenn wir beide auf der Party unser Steam Deck dabei schon so umgehangen, so einfach. Und
dann,
können wir ganz
dann kriegen wir noch von den Hübschen schon mal ein paar Beats hintergepfeffert, wie wir die Gegner besiegen.
Und dann Baldur's Gate Koop.
Ja, das finde ich sehr gut.
Ich fände es cool, wenn wir so eine Tanzmatte in die Mitte stellen und dann Battle, Dance-Off.
Oh ja.
Naja.
Gregor, wirst du es durchspielen? Siehst du dich das durchspielen?
Durchspielen ist immer relativ natürlich. Ich muss es mal sehen. Bei dem langen Commitment, ich glaube schon, aber ich kann nicht sagen, in welchem Zeitraum. Bei mir kann es auch vielleicht mal ein halbes Jahr dauern oder ein Jahr. Mhm. Na, je nachdem, weil ich dann auch gut multitasken kann. Ich kann mal sagen, ich kann das mal liegen lassen für eine Zeit lang, wenn was anderes da reinkommt. Dadurch, dass es kein kurz, knackiges Adventure mal im 5-Stunden-Game ist, kann man das nicht so vernünftig absehen. Starfield kommt auch noch und darf man nicht unterschätzen unter Rollenspielern.
Habt ihr da Bock drauf?
Ja, oder? Also ich meine, ich glaube, du findest niemanden, der sich
für Gaming interessiert. Hast du da wirklich Bock drauf oder machst du das oder hast du das auf deiner Twitch Liste, okay, das wollen die Leute sehen? Oder steht da auch so ein Simon hinter und hat Bock da drauf?
Der Witz ist bei diesen Will-jeder-sehen-Sachen ist, dass die ja jeder macht. Und dadurch hast du bei diesen Sachen ja gar nicht mehr, sondern du hast eher weniger Zuschauer. Sogar Elden Ring zum Beispiel, hatte jeder dann irgendwie, hat voll erwartet, dass es abgeht. Mhm. Und jeder hat's gespielt. Dadurch hatten alle ein bisschen weniger. Und bei den Großen sammelt es sich dann. Und dazu zähle ich nun mal nicht. Wie groß bin ich denn? 1,80 oder so. Und 1,79, um ehrlich zu sein. Aber die Legende!
Ich bin größer als du.
Na gut, Starfield doch, oder? Ich meine, also das ist ja wirklich einer dieser Meilensteine. Ich fand auch No Man's Sky, da habe ich mich auch sehr gefreut. Da war ich dann, okay, es ist doch nur einfach irgendwie grinden und absaugen, zumindest am Anfang. Und viel mehr war da ja nicht. Und rumfliegen. Aber ich meine, die bieten ja schon ein bisschen mehr. Da habe ich schon Bock, das mir anzugucken. Du wirst jetzt fragen, wirst du es durchspielen? Und da kann ich wie Baldur's Gate sagen, wahrscheinlich eher nicht, weil wo soll die Zeit herkommen? Es geht einfach nicht. Aber ich werde so lange spielen, wie ich Bock habe. Und ich habe vor kurzem mal wieder Red Dead Redemption 2 rausgeholt, was ich auch seit Jahren spiele. Und ich bin wirklich einer, der dann auch mal wieder eine Stunde, zwei Stunden spielt. Und dann ist es gut. Ich weiß nicht, ob ich jemals diese Spiele zu Ende spiele, aber manchmal in 30 Jahren vielleicht.
Ich habe das vor ein paar Sendungen mal gesagt, ich habe endlich die Kunst gelernt, Spiele abzubrechen, wenn ich der Meinung bin, jetzt ist es fertig. Jetzt ist es durch. Jetzt brauche ich nicht mehr weiterspielen.
Es ist nicht deine Schuld.
Ja, vor allem, es gibt so viel cooleren Kram oder so viel coolen Kram da draußen, muss man irgendwie haushalten. Und wenn man es nicht mehr fühlt, dann muss man es meiner Meinung nach, also gerade wenn es um Spiele geht, muss man es nicht erzwingen.
Aber ich finde auch, dass wir haben immer diesen Luxus. Wir kriegen die Spiele oft als Key. Wir müssen sie nicht kaufen. Wir müssen es uns nicht absparen. Wir müssen nicht auf irgendeinen Rabatt warten oder so. Das ist natürlich vom Mindset her für uns auch eine andere Sache. Aber wir haben gleichzeitig eben auch die Verpflichtung, den neuen Scheiß auch weiterzuspielen. Und jemand anders kann sagen, ich spiele jetzt das für ein Jahr. Und dann ist es auch geil. Aber wir müssen, wie gesagt, wir müssen ja. Der lässt sich ja gar nicht anders. Minecraft, okay, ist die eine Sache, die man dann 10 Jahre spielen kann. Ja.
Aber ich verstehe schon, ich verstehe beide Seiten. Und ich glaube aber auch, wenn das ein Spiel gut ist, wenn es auch für den Kaufpreis lang genug Unterhaltung bietet, man für jemanden, der es jetzt nicht umsonst kriegt, wisst ihr, was ich meine? Also, wenn du mit Starfield irgendwie 30 Stunden Spaß hast und es dann aber nicht durchspielst oder was weiß ich, dann ist es ja immer noch gerechtfertigt. Wisst ihr, was ich meine?
Ich finde,
also A ist oh Gott, das ist so eine Metadiskussion, wenn wir jetzt anfangen, über Spielspaß, Spiellänge und Preis zu diskutieren. Ich glaube, da sollten wir jetzt nicht einsteigen, haben wir an anderer Stelle safe schon mal gemacht. Aber ich habe zum Beispiel jetzt ein Spiel, bei dem ich vielleicht dein Herz breche, wenn ich sage, dass ich das gerade auf unbestimmte Zeit auf den Pile gelegt habe. Und zwar ist es Tears of the Kingdom.
Weil es ja auch nicht, also das ist eigentlich das perfekte Beispiel, weil das halt so ein großes Commitment ist und du da halt wirklich hinterstehen musst und auch wirklich Bock drauf haben musst. Und ich stelle mir nichts Schlimmeres vor mit diesem Spiel, als da irgendwie lustlos rumzudümpeln, weil dann verschwendest du halt einfach deine Zeit.
Voll. Es ist auch kein Spiel, was du als durchgespielt ansehen kannst, wo du sagst, ich muss es jetzt, damit ich das Häkchen dahinter gemacht habe, zu einem gewissen Abspann oder sowas bringen, weil gerade durch die Breite und das viele, was man machen kann in dem Spiel, wird es auch fast schon gefühlt unangenehm, ne? Wenn man jetzt das nur darauf ausmacht, wann habe ich es durchgespielt, wann habe ich es beendet, wann habe ich den Abspann per se gesehen und die Story abgeschlossen und dann lieber immer wieder mal kurz mal ein bisschen abtauchen in Hyrule, kurz mal hier. Deshalb fand ich die Schreinstruktur auch so cool bei Breath of the Wild schon. Da habe ich schon gemerkt mit der Switch, ähnlich wie bei Mario Odyssey, ich kann mal ein Schrein oder zwei bei einer Bahnfahrt machen. Und dafür sind die Teile super geeignet.
Voll. Du hast vom Privileg gesprochen. Das äußert sich ja mittlerweile auch bei den Leuten da draußen. Du hast so einen easy Zugang wie noch nie. Du hast den Game Pass, du hast PlayStation Plus Katalog, du hast super günstige Indie-Spiele, die fantastisch sind.
Dann die ganzen Epic-Geschenke, ob man die jetzt
das kommt
oder nicht, du kriegst wirklich umsonst teilweise gute Spiele.
Deswegen plädiere ich dafür, wenn man da keine Lust drauf hat auf ein bestimmtes Spiel, gibt's Schlimmeres.
Das stimmt. Man muss nicht, genau, man muss auch mit dem Druck aufhören, jemandem zu sagen, das musst du gespielt haben und das. Ja. Und was, du hast es nicht durchgespielt. So, dass jeder hat seine eigenen Sachen, die er da irgendwie für sich durchspielen will.
Wie hoch ist dein Gamerscore?
Ich bin froh, dass sowas nicht mehr gibt.
Wann hast du das letzte Mal auf deinen Gamerscore geschaut?
Bei mir ist tatsächlich PlayStation höher. Bei uns sind es immer die jährlichen PlayStation-Updates, die dann schon noch in der Gruppe so rumgesteckt werden.
Okay, wirklich?
Das jährliche Ding finde ich aber auch ganz lustig bei PlayStation oder bei Sony, die machen ja dafür, die schicken da gerne eine Mail, wo du abrufen kannst, wie viele Stunden habe ich in welches Spiel investiert. Und es gibt einem nochmal so einen kleinen Jahresabschluss für sich selber. Aber ich gehe da jetzt nicht hin und zähle, wie viele Bronze- und wie viele Platin-Trophäen habe ich geholt. Das ist mir dann zu viel Arbeit für das, was ich investiere.
True. Manchmal macht's Spaß. Also ich gucke schon auch noch drauf und bei irgendeinem Sony-Exclusive oder so gucke ich, welche Trophäen, wenn ich es durchgespielt habe, welche Trophäen gibt's noch, was bräuchte ich, wie viel wär's denn bis Platin? Und dann kriegt mich das schon ab und zu. So ein, zweimal im Jahr tut's das.
Ich habe in letzter Zeit auch, ich hatte eine Show mit Sterzig, der ja auch ganz viel streamt und YouTube-Videos macht, den ihr sicherlich auch kennt.
Das war Instinct.
Der ist bei Instinct, genau, und wir hatten da eine Show und er war der Gast und er ist auch der Einzige, den ich so kenne, der viel härter als du, der wirklich diese Medaillen total feiert und der saß dann da und konnte mir wirklich sagen, hier und das war die Uncharted jetzt, da hatte ich diese eine Situation, wo ich die eine Geschichte nicht gefunden habe und dann zeigt er mir noch was anderes und noch seinen Pokal und der war so voll drin, der wusste genau, wofür das stand und das waren für ihn halt Erinnerungen natürlich, die mega hart waren und er war so stolz darauf, das bekommen zu haben und da wurde mir klar, okay, das ist ja eigentlich auch ganz geil. Also, dass er, ne, ich meine, das bringt ihm ja was. In dem Fall hast du ja dein Geld gut investiert, deine Zeit. Aber ich zum Beispiel, ich hake das dann ab und dann werde ich irgendwann leer und kriegst einen Todesblick, fragen, warum mache ich denn das? Und dann höre ich lieber auf, bevor ich so viel Zeit da reinstecke.
Ja, das kommt halt auch echt drauf an. Also ich finde, es kommt schon drauf an, ob du jetzt wie diese Trophäen gemacht sind. Es gibt Spiele, bei denen ist also, das...
wodurch man
das,
sie
ja, wodurch, weil, genau. Was die Aufgaben sind, wie das Spiel auch gestrickt ist. Ist es bei einem relativ generischen Open-World-Game so, dass du wirklich jedes einzelne Teil von dem Item einsammeln musst, was halt irgendwo auf der Karte liegt? Oder Gut. Aber auch da habe ich schlechte Beispiele in meiner Platin-Sammlung.
Es ist hier nochmal, ich glaube, die Diskussion haben wir bestimmt schon mal hier im Game Talk und auch wahrscheinlich im Game Talk Spezial. Ja. Es ist schwierig, gute Trophäen oder Achievements zu machen, in dem Sinne, dass sie als motivierender Faktor außer einfach Sisyphus-Arbeit dann dienen. Wenn ich habe manche Rollenspiele auf der Xbox 360 durchgespielt. Wie viel habe ich? Ich habe da 80 Stunden investiert. Was habe ich? Okay, 12 von 1000 Gamerscore, weil dann alles so mit jedem Charakter ein Level 99 und alle Items finden so. Quatsch mit dabei.
Ja, ich hatte langweilig.
Wenn es dich über das Spiel noch mal ein bisschen motiviert, ich hatte es bei Dead Island 2 zuletzt, da fehlt mir, glaube ich, ein Achievement, weil das alles natürlich mit dem Spiel gekommen ist. Ja. Ein Achievement vor den 1000 oder so. Mhm. Und das ist aber ein Multiplayer-Achievement. Und da bin ich darauf angewiesen, Leute wieder zu beleben, die in der Multiplayer-Session dann sterben. Und das passiert nicht in den Multiplayer-Sessions, wo ich mit den Randoms, ich warte dann immer und ich helfe dir mal nicht im Kampf, vielleicht fällst du mal tot um, aber das machen sie nie. Na, ich habe das mal 2 Stunden gemacht und dann steht es jetzt knapp unter 1000.
Es gibt auch welche, die du gar nicht mehr schaffen kannst. Irgendjemand hat mir das letztens erzählt, dass er quasi eigentlich Platin hätte, aber ihm fehlt die eine Multiplayer-Trophäe und den Multiplayer gibt's so nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was das war.
Das gibt's auch natürlich, ja, wo du es nicht mehr machen kannst.
Ja. Na Gregor, du hast noch schätzungsweise 5 Jahre Zeit, bis du Dead Island komplettierst.
Ach, du meinst, bevor die Server dann
das war ein Diss.
Ja, wer weiß, wir werden mal gucken. Vielleicht meinst du den nächsten Mal, wenn der DLC oder so kommt, weil war ja ein geiles Game.
Ich fand Dead Island 2 übrigens richtig gut jetzt. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt.
Ja.
Wollte ich kurz mal sagen, aber ich bin gerade an dieser Hollywood-Ecke und warte immer noch drauf, dass der Edo Nils mal Bock haben, weil ich mir den Koop spielen will. Aber ey, ich habe da richtig Spaß mit. Das ist wirklich ein guter Titel, sage ich nach 10 Stunden so allen, die es haben wollen.
Ob Sarah auch mit Pikmin 4 eine gute Zeit hatte und richtig viel Spaß hatte vor allem, das kann sie uns tatsächlich jetzt auch direkt hier sagen. Letzte Woche hatten wir das auch ganz kurz, hatte Densen darüber gesprochen. Aber du im Gegensatz hast das, glaube ich, relativ weit gespielt, wenn nicht sogar durch.
Ja? Ja, ich dachte, es wird eine Anmod für eine Werbung. Deswegen habe ich gerade schon so, habe ich das oder habe ich das nicht? Habe ich. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte letzte Woche unvorhergesehen ein bisschen Zeit, wo ich krank rumlag. Und da hat sich die Switch natürlich angeboten. Und Pikmin ist so eine Sache, das wird mir schon lang zugespielt, dass das eigentlich total was für mich ist. Aber ich kam nie so wirklich zu. Ich habe den Wii U-Teil mal rudimentär angefangen. Jetzt kam ja das Remaster von Teil 3 auch auf die Switch irgendwie die letzten Jahre. Aber so ein richtig neuer Pikmin-Teil, da dachte ich jetzt das erste Mal, zieh ich mir rein. Habe ich Bock drauf. Und das war das perfekte Spiel für Du legst 2 Tage rum. Wirklich. Für mich checkt das alle Boxen. Es ist super, also für die Switch wirklich schön, finde ich.
Sehr herrlich.
Du erledigst halt Aufgaben, also für alle, die Pikmin nicht kennen, es ist ja ein Echtzeitstrategie-Ding von Nintendo, wo du diese kleinen Pikmin, diese Aliens befehligst, um auf der Oberfläche, auf dieser Welt verschiedene Dinge wegzuräumen, von A nach B zu bringen, aufzubauen. Im Endeffekt bist du auf einer Raummission mit diesen kleinen Raumfahrern und jemand ist verloren gegangen und du musst ihn finden. Und das erste Mal in Pikmin 4 hast du jetzt eben diesen kleinen Hund dabei, Ochin heißt der.
Oh.
Und ja, du erkundest im Endeffekt deine Umgebung, schaltest immer mehr frei, kriegst immer mehr Pikmin, um jemanden zu finden. Und das ist so ein bisschen, also sie sprechen immer von diesem unbekannten Planeten, aber es ist so ein bisschen an die Welt, an die Erde angelehnt. Ganz am Anfang findest du
das ist eine postapokalyptische Welt, die Menschen sind tot und du musst jetzt zusehen, wie du da vorankommst.
Die sind jetzt gerade nicht da. Die sind gerade nicht zu Hause. So. Du findest halt auch so Gegenstände, die echt süß. Hier, guck, da ist zum Beispiel den Game Boy Advance.
Hat immer noch Akku.
Findest du direkt am Anfang.
Hintergrundbeleuchtung oder ohne? Das ist wichtig.
Ja. Eine Sache, die ich gefunden habe, gibt halt auch so Game Boy Advance Spiele. Ich habe Kuro Kuroriden gefunden, da habe ich mich sehr toll drüber gefreut, weil ich das als Kind sehr gerne gespielt habe. Und wie gesagt, es sieht toll aus, es macht total viel Spaß. Und es ist tatsächlich erstaunlich, also man sollte ja meinen, dass das vielleicht auch einfach relativ so vor sich hin plätschert, aber es ist auch in Teilen am Schluss relativ hart. Also du musst schon managen, es gibt da ein Wort dafür, aus dem Japanischen würde ich mal
Dandori
behaupten. Dandori, genau. Ich habe es nicht nachgeprüft, ob das wirklich stimmt, aber sie benutzen es im Spiel. Dandori ist die Kunst, Multitasking zu betreiben.
Das ist richtig süß, dass sie das immer wieder erwähnen.
Ja, also du musst natürlich mit deiner Zeit managen, mit den Pikmin, die du hast, die verschiedene Fähigkeiten haben und auch in so Dandori-Battles wie hier jetzt quasi schneller als der Gegner sein, als der Computergegner und das eben, indem du richtig gut multitaskst und dich auch auf neue Situationen einlässt. Plötzlich ist das eine Item mehr wert, wenn du es abgibst in dem Zeitraum. Musst dich umstellen, musst dich organisieren, koordinieren, immer mehr von diesen Raumfahrern finden und dadurch kriegt Ocean zum Beispiel auch neue Fähigkeiten, wo du mit ihm dann mehr machen kannst. Ich finde, durch ihn ist es auch relativ noch abwechslungsreicher. Und es gibt dieses Mal zum ersten Mal Nachtmissionen. Es ist nämlich immer so, dass Pikmin dadurch reglementiert ist, dass du irgendwo hinreist und du hast immer einen Tag Zeit, weil wenn es dunkel wird, musst du wieder nach Hause, weil das für die Pikmin gefährlich ist. Jetzt ist es so, dass es Nachtmissionen gibt, wo man dediziert eben in der Nacht losgeht und da wird das Spiel so ein bisschen umgedreht. Du hast halt diese Türme, die man hier sieht. Das ist perfekt, das Videomaterial, als hätten wir es geschnitten. Du hast diese Türme und die musst du quasi in einem gewissen Zeitraum lang verteidigen. Die Gegner werden nachts böse und kommen und wollen diesen Turm kaputt machen und du musst halt eben deine Base so verteidigen. Das macht's noch ein bisschen abwechslungsreicher. Es hat einen, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Stunden Spieldauer und wie gesagt, es ist echt polished. Das Einzige, was mich genervt hat, ist, die Switch atmet halt mittlerweile wahrscheinlich so hoffentlich bald aus dem letzten Loch. Die Ladezeiten. Die sind für das, was man mittlerweile gewohnt ist, halt relativ lang und nutzt du halt auch relativ oft, weil du halt auch in so Dungeons runtergehst, du hast so Höhlen, Eingänge, wo dann nochmal so extra Level sind und so und dadurch ist es halt meckern wahrscheinlich auf hohem Niveau, aber wenn man von 2023 ausgeht, vielleicht auch mittlerweile einfach auch schon aktuellem Niveau. Ja, ich hatte sehr viel Spaß.
Cool, dankeschön. Simon, ich erinnere mich, dass du mal so Nintendo Days bei dir auf dem Stream hattest.
Ich hatte den Gegenteiltag. Da waren viele Nintendo-Spiele, weil ich halt irgendwie nie Nintendo-Spiele. Ne? Und ich liebe Pikmin, wirklich. Seit Giga.
Ich wollte dich gerade fragen, eine ob du irgendwas damit anfangen kannst.
Ich habe nicht mal gecheckt, dass der schon raus war. Das ist so, ja, ich meine, ich habe echt, für diesen Monat sind eine Menge Spiele raus. Und ja. Ich habe fast jeden Tag eins. Und Pikmin habe ich null auf dem Zettel gehabt. Und ich wundere mich gerade, warum in den Videos, die ich geguckt habe, zur Vorbereitung, was im August alles rauskommt, warum war da kein Pikmin?
Weil es im Juli rausgekommen ist.
Das ist ein gutes Argument. Dann habe ich es genau verpasst.
Die Demo kannst du, glaube ich, 2 bis 3 Stunden spielen. Du kannst ein Save dann übernehmen. Ja. Also lade ja die Demo runter und dann kannst du gucken.
Das reicht ja. 2 bis 3 Stunden reicht ja völlig aus. Ja, also will ich unbedingt spielen, weil ich liebe es. Ich finde die Idee so süß. Ja. Man guckt da so gerne zu. Mittlerweile sind sie auch grafisch auf einem Niveau, wo es mir egal ist. So können es auch in 10 Jahren noch aussehen. Also irgendwie cool. Ich will das spielen. Es ist schade, dass sowas an einem vorbeigeht irgendwie. Ich würde mir wünschen, dass sowas auch an mir nicht vorbeigeht, sondern dass die überall Werbung haben oder so.
Ja.
Aber und, dass ich eine Version kriege, das ist eigentlich das, was ich sage, Nintendo, dass ich eine Version kriege. Hallo!
Ich glaube, das ist gerade einfach, wir werden gerade ja fast schon überflutet mit richtig großen Sachen auch.
Ja. Allein schon Zelda ist ja allein schon blockiert den kompletten Nintendo-Block eigentlich. Ja.
Aber auch dafür, dass, also es gibt ja jetzt vermehrt Gerüchte, dass die Switch, dass es quasi eine neue Konsole geben soll. Habt ihr ja wahrscheinlich auch alle mitbekommen. Ja.
Nächstes Jahr.
Und
sagen die
damit
zumindest.
Sollte ja dieses Jahr, die Switch neigt sich dem Ende und dafür haben wir dieses Jahr echt ein cooles Nintendo-Line-Up, finde ich, bis jetzt. Jetzt kommt noch Mario Wonder.
Ja, das großartig aussieht.
Super Mario RPG.
Das ich nie gespielt habe, das ich mir unbedingt anschauen möchte.
Wird alles top und da ist bestimmt auch noch 1, 2 andere Sachen, an die ich jetzt gerade nicht denke.
Ja, ich muss Tears of the Kingdom noch fertig machen.
Hast du Zelda gespielt?
Ja, klar. Ich freue mich aber eher, bei meiner Frau zuzugucken, wie sie es einfach spielt. Weil ich spiele das dann halt eine Weile und so, aber bei ihr, sie spielt das dann ausdauernd, genau wie Final Fantasy, wann immer sie mal Zeit hat und dann sitze ich daneben, gucke ein bisschen zu. Aber so für mich schaffe ich das einfach wirklich nicht. Wenn ich irgendwie Zeit habe, die meiste Zeit bin ich bei Steam auf der Liste oder guck mir Videos an, was kommt alles, wo gibt's noch irgendwo einen Indie-Titel, den keiner kennt, oder irgendwas wirklich Interessantes und dann musst du das ja noch anspielen und so. Dann kommen so viele Demos, ständig sind irgendwelche Steam-Wochen. Also es ist ja eigentlich positiv, ne? Aber ständig hast du irgendein Event, wo du merkst, okay, jetzt habe ich hier 10 neue Demos, die muss ich mir erstmal angucken und entscheiden, was ich davon überhaupt auf meine Wunschliste packe. Ne? Also Gaming ist richtig anstrengend geworden. Das war mal einfacher. Da kam, nee, ernsthaft, wirklich. Früher waren irgendwie 10 Spiele im Jahr und der Rest war scheiße. Da wusstest du ja, war scheiße. Heute kann sogar das neue SpongeBob-Spiel irgendwie 9 von 10 sein, wenn die einen guten Tag hatten. Man weiß es nicht mehr. Nichts gegen SpongeBob-Spiele. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber das war ja richtig gut sogar, was da kam. Ne?
Ja.
Hast du denn, du hast noch ein paar
Sachen? Ich habe noch ganz, ganz viele Sachen.
Ich kann nämlich, da kann ich dir was zu sagen.
Ja, komm, dann machen wir das doch direkt. Das okay. Interessiert mich doch, das würde mich tatsächlich mit am meisten interessieren, von dir zumindest, weil es ein relativ aktueller Titel ist. Ja. Kommt, soviel ich weiß, sehr aus aktuell, Deutschland. Und nennt sich Atlas Fallen.
Genau. Von Deck 13. Und ich versuche es ein bisschen kurz zu machen, ohne jetzt auf die ganze Geschichte alles einzugehen. Ich glaube, die, genau, da sieht man nämlich auch schon die primären Merkmale. Man hat diese Wüste, man hat einen Handschuh, der Handschuh kann die Wüste, den Sand kontrollieren. Das führt natürlich dazu, dass man cool über dem Sand surfen kann, was richtig geil ist und ich liebe es. Bestes Feature des Spiels, schnelles Fortbewegen von A nach B, ohne dass man irgendeine, man braucht jetzt nicht, man muss jetzt nicht ein Reittier zähmen oder erst ein Surfboard kaufen oder in irgendeiner Form das irgendwie erst erarbeiten, sondern nee, es geht direkt, zack, und es fühlt sich gut an. Sobald es zu einem Kampf kommt, Story ignoriere ich jetzt, wie gesagt, hast du so ganz viel Devil May Cry, God of War Elemente, schnelle Schnetzel-Elemente im Nahkampf oder durch, naja, habt ihr gesehen, so eine Art Klingen auch, ein bisschen wie bei God of War, auch fast schon Fernkampf. Dann die ganzen Magie-Elemente und so. Also du hast viele spannende Kämpfe, finde ich eigentlich, die auch Bock machen. Du hast zwischendurch dieses Rutschen, was mir total Bock macht. Ich weiß nicht, ob beide Sachen irgendwann langweilig werden, so nach 10 Stunden. Ich weiß auch nicht, ob die Story trägt. Was mir gefallen hat vor allen Dingen, und es ist aber nur okay, muss ich sagen, aber mir hat sehr gefallen auch die Welt, weil, wie man hier auch sieht, so, es ist eigentlich irgendwie eigentlich eine trostlose Welt, aber trotzdem guckt man die sich gerne an, weil überall zerklüftete Dinger irgendwie aus dem Sand rausragen und dann siehst du ja auch, gibt's unterschiedliche Locations später. Also man hat schon irgendwie das Gefühl, das ist eine Welt, in der man sich gerne aufhält.
Kannst du kurz erklären, was wir da konkret, ist das so eine Art Dark Souls Rollenspiel, ein klassisches Rollenspiel, Open World?
Ach so, du meinst das Genre der Charakterentwicklung. Naja, du kannst halt Sachen freischalten, du kannst viel reden, du kannst da dann, glaube ich, auch die verschiedenen Dialogpfade und so wählen. Aber was eigentlich, glaube ich, der Kern des Spiels ist, wenn ich es richtig verstanden habe, in den ersten Stunden ist wirklich surfen, metzeln, bisschen labern, bisschen Welt, Zwischensequenzen surfen, metzeln. Also aufwerten natürlich auch, aber da müsste ich jetzt echt raten, weil ich habe es ja, wie lange habe ich es gespielt? 2,5 Stunden oder so. Okay. Also ich fand's, wie gesagt, schön. Ich habe ja auch erst reingespielt. Ich kann nur sagen, also diese Parts, wenn einem sowas gefällt, schon beim Gucken,
das sieht ganz cool aus.
Macht auch beim Spielen Spaß. Die Kämpfe sind, wie gesagt, halt sehr. Also es ist jetzt keine typischen Rollenspielkämpfe, sondern es ist schon sowas hier, Doppeldash, Sprung, noch ein extra Ding. Mhm. Dann kommst du von oben, machst einen Zwirbelschlag nach unten, alles explodiert, haust direkt mit der nächsten Waffe hinterher. Es ist so ein ständiges Kämpfen. Hier ist Speichern. Also es sind so Armbosse, da hast du drauf, dann kannst du da speichern. Es gibt, wie gesagt, diese Welt einfach. Ich find's, soweit ich es gespielt habe, durchaus spielenswert, aber es hat mich in keinster Weise jetzt irgendwie so überbeeindruckt, ne, dass ich irgendwie bei irgendwas gesagt hätte, deswegen spiele ich's jetzt. Aber ich bin vielleicht auch nicht der Richtige dafür, weil es so viel gibt in die Richtung und ich so viel auch schon gespielt habe. Aber ich meine, schlecht ist es nicht. Ich finde, es ist eine 7/10, so ist mein Eindruck. Es hat ein bisschen Schelte kassiert, deswegen tut's mir auch leid. Leute haben irgendwas erwartet, was sie nicht bekommen haben, aber das sieht doch eigentlich ganz cool aus und es macht ja auch Spaß.
Ja, ich glaube,
ich weiß nicht genau, was die Leute wollten.
Ich glaube, das ist halt ein bisschen generisch, zumindest das, was ich so gehört und gelesen das ist habe.
Es. Aber das ist das alles,
ja, das ist tatsächlich so der Punkt.
Wenn es Bock macht, ich meine,
irgendwie. Also solange du mit den entsprechenden Erwartungen rangehst, wirst du wahrscheinlich Spaß mit haben. Aber wenn du da irgendwas Großartiges erwartest, das nächste Elden Ring oder keine Ahnung, in genau dieser FromSoft-Richtung, dann wird das, glaube ich, so dich ein bisschen enttäuschen, was schade ist, weil es, wie du gerade meintest, ich habe selber nicht gespielt, aber es sieht technisch und rein visuell sieht es voll tatsächlich in Ordnung, recht ansprechend aus.
Absolut. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, dass Leute gesagt haben, was, 60 Euro und so, und dann sieht es so generisch aus, da warte ich lieber. Ich glaube, das ist so eine, ich glaube, dass das auf der, in der zweiten Ebene, wenn es ein bisschen reduzierter ist, dass das gut laufen wird. Ich glaube schon, weil, wie gesagt, ein schönes Spiel macht Spaß und so Gemetzelsachen, naja, die laufen irgendwie immer. Es ist halt schöne, schnörkellose Action.
Ich habe mal in.
Und ich freue mich, dass es aus deutschen Landen kommt, natürlich irgendwie. Es wirkt halt nicht direkt wie ein Spiel aus Deutschland.
Ich habe mal im deutschen Rocket Beans Gaming Kanal. Im Rocket Beans Gaming Kanal habe ich mal rumgeguckt und da sehe ich ein Video, wo plötzlich Gregor auftaucht und in diesem Spiel da spricht. Gregor, du musst ja inhaltlich nicht viel zu diesem Spiel sagen, aber mich würde tatsächlich mal die Erfahrung interessieren.
so ein Spiel zu synchronisieren und dann dort aufzutauchen. Wie war das für dich?
Ja, synchronisieren ist natürlich relativ. Ich glaube, der Umfang meiner Sprechrolle ist 30 Sekunden ungefähr. Ja, wir hatten die Gelegenheit, gemeinsam mit Wirt und Krugi vorbeizuschauen und kurz eine Voice-Acting-Session mitzumachen für Nebencharaktere, also die komplett abseits der eigentlichen Story sind, und waren da so schöne alte Game-One-Vibes zurückgekommen, weil wir da natürlich auch sehr viel Zeit im Tonstudio verbracht haben, meist auf der anderen Seite, und haben dann mit der Voice-Direktorin gemeinsam quasi die Rollen da erarbeitet und versucht, die Performance daraus zu holen. Ich bin ein Sandgräber, den man irgendwo entdecken kann.
Und ein verdammt guter, what the fuck?
Bin ich das?
Ja, ich fand die Performance ziemlich gut.
Ich kann mich natürlich nicht
beurteilen. Ich muss jetzt mal angucken.
Ja, mach das. Ich hab mich bisher im Spiel auch noch nicht entdeckt, sondern Wirt habe ich gefunden als Schmied. Ja, und es ist sehr schwierig, wenn man natürlich die eigenen Stimmen kennt und Wirt, dann sehe ich ja Wirt anstatt den Charakter. Aber vielleicht funktioniert es ja für andere Leute.
War das anstrengend? Was hattest du so für Regieanweisungen?
Da ich, wie gesagt, die andere Seite auch kenne, da ich sehr viele Vertonungen im Fernsehen schon gemacht habe oder für solche Sessions, weiß ich auch, gib mir mal den Text ein bisschen anders, kannst du mir da noch mal die Betonung. Mm. Es war viel so, da wir vorher die Rollen nicht kannten, wurden uns da ein bisschen so der Background gegeben von der Figur. Du bist diese Person und das ist gerade die Situation. Und wir hatten zum Glück als Referenz noch das englische Voice Acting, was wir jeweils vor der Line gehört haben. Natürlich bei weitem nicht die gleiche Stimmfarbe und alles, aber ungefähr, dass so die Stimmung rüberkommen kann. Und ja, dann hat uns die Voice-Direktorin gesagt, okay, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen energischer machen, versuch ein bisschen saurer zu sein, weil ich bin ein wütender Sandgräber. Ne, geh mal, finde die innere Wut in dir, aber trotzdem noch vernünftig sauber aussprechen. Dann haben wir mal so ein bisschen Feedback bekommen, so geschliffen, bis jede Zeile gesessen hat und das okay bekommen hat.
Cool. Also Gregor, ich muss nochmal aussprechen. Ich fand das richtig gut. Also ich hab dir den wütenden Sandgräber abgekauft.
Okay, was hast du dafür? Simon und ich sind ja auch schon in wie vielen Ausgaben von Jan Tenner drin gewesen?
Ja, ich weiß nicht.
Oder so,
warst du ein toller Affe?
Ja. Warst du der Affe und nicht der Papagei?
Shit. Ich weiß, ich glaube, ich war der Affe und du warst der Papagei.
Das kann sehr gut sein.
Wir haben so viel gemacht, ne?
Ja.
Aber das ist tatsächlich eine gute Überleitung, weil ich direkt euch beiden fragen wollte, ob ihr schon Erfahrung habt im Synchronsprechen und wenn nicht, habt ihr da Interesse dran? Fangen wir direkt bei Sarah an.
Ich habe halt bei Game 2 angefangen, ja. Also wir haben ja unsere Beiträge teilweise auch selber gesprochen, unter der fantastischen Anleitung von Ingo Mess. Da sehr viel gelernt, wo ich auch sehr dankbar für bin, weil es sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich habe da, wenn es mal die Möglichkeit gab, mache ich das super gerne, spreche auch irgendwie Matzen ein und so. Und Ingo hat sich da auch echt immer viel Zeit genommen und einem Tipps gegeben und so und haben da auch so kleine Workshops gemacht und das war da von einer sehr, sehr großen cool. Stimme im deutschen Gaming-Bereich zu lernen, war sehr cool. Ja, aber in ein Game habe ich es noch nicht geschafft. Das kommt. Hätte ich mal Bock drauf.
Pikmin 5.
Ja. In Pikmin 5.
Ja, so Quietschlaute.
Genau, das, ja, nee. Aber ich finde es spannend, jetzt schon Menschen zu kennen, die man in Games hören kann, weil ich habe dieses Phänomen, dass ich in vielen Situationen keine Podcasts hören kann von Menschen, die ich persönlich kenne. Was im deutschsprachigen, wenn du Gaming interessiert bist und im deutschsprachigen Bereich dann gerne auch irgendwie privat mal gerne Podcasts hörst, irgendwann schwierig macht.
Das geht dann nicht.
Ja. Wenn das jetzt bei Games auch schon losgeht, Gregor, halt dich zurück.
Man kann ja immer noch auf das andere Voice-Acting dann umschalten. Das ist natürlich jetzt so ein lustiges One-Off. Aber ich hatte immer schon mal Bock, in dem Game was zu machen, sprachtechnisch. Und wie gesagt, dadurch, dass ich recht viel durch die Fernsehproduktion dann auch an solchen Vertonungen beteiligt war, meist auf der Seite, wobei ich habe auch 2 Jahre lang ja englisches TV-Format produziert und da auch zum Beispiel die O-Töne übernommen, also wenn dann die Sprache über die übersetzten Leute dann so drüber kam, war schön mal wieder die Skills auszupacken. Die Schwierigkeit, die ich ja hatte mit Podcasts, ist erstmal seine eigene Stimme vernünftig zu hören.
Das geht bis heute nicht.
Also bis man halbwegs so, bis ich nicht mal komplett zusammen cringe und meine Stimme on tape oder aufgenommen dann höre. Und das ist vielleicht der positivste Nebeneffekt, wenn man das irgendwann mal halbwegs ablegen kann.
Ja, ja, halbwegs ja, aber 100% finde ich, kriegt man das nicht weg, um ehrlich zu sein. Was wollte ich da gerade sagen? Ach so, ja, aber dass ich synchron sprechen nochmal noch mal krasser darstellen will, weil das ja noch sehr viel mehr Schauspiel beinhaltet, was du auch gerade erzählt hast. Ich finde auch, dass man nicht unterschätzen sollte, wie es ist, Off-Texte einzusprechen und Beiträge zu sprechen. Das ist auch auf jeden Fall eine Kunst für sich und da kann man viel lernen und perfektionieren. Aber dann synchron auch noch so in fiktiven Situationen, wo man dann wirklich noch Schauspieler dazu, aber ja auch nichts hat, was man mit dem man spielen kann. Du stehst ja nicht mit anderen Menschen auf einer Bühne. Du hast ja nichts außer das Mikrofon. Ja, und ich finde, das ist
die Vorlage so ein krasser Skill, dass man sowas hat.
Genau, und dass wir zum Glück auch da nicht auf Lippenbewegungen, Synchronität achten müssen, das ist ja nochmal was, wenn du dann Serien oder Filme vertonst, ganz anders. Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von deiner Synchronarbeit. Ich weiß doch, war das die Rolle bei Larry oder so?
Feiern wir uns alle gerade gegenseitig.
Nein, ich
bin ein bisschen irritiert, dass ihr alle Synchronsprecher seid. Auch wenn ich dich kenne, habe ich die
Schleimspur dann schon gut gehört in der Stimme.
Es gibt ja so einen, es gibt so einen kleinen nervigen Piraten, der einem Krypto verkaufen will im neuesten Larry. Und das war ich. Und da war ich auch so überrascht, weil die haben mir gesagt, so, ja, du musst dir ja gar nichts irgendwie merken. Und dann komme ich da hin und dann so, ja, der ist irgendwie jung. Und ich denke so, was, der ist jung? Also das ist ein junger Kerl. Wie soll ich denn einen 14-jährigen Teenie irgendwie synchronisieren? Das hat dann zum Glück geklappt, aber das hat Spaß gemacht. Es hat mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Das waren aber auch gute Leute und mit denen würde ich jederzeit wieder das machen. Da war es dann auch Spaß. Es kann auch Arbeit werden. Ne? Wenn man das professionell macht, ist es, glaube ich, irgendwann auch einfach
anstrengend. Von wegen, okay, lass uns noch einen Take machen und noch einen Take. Man kriegt so den Eindruck, was mache ich eigentlich falsch?
Genau, sag es mir.
Wird die Performance vielleicht schlechter, weil ich mir jetzt zu viel Gedanken drüber mache? Schon schwierig.
Es ist wirklich das, was du meintest auch. Es ist Schauspiel in dem Fall. Also Leute, die das dann auch gut machen, die spielen das dann auch richtig, während sie da sind. Und unser eins ist ja so ein bisschen beschämt und denkt, ja, ich guck halt doch ein. Aber man muss halt dann wirklich inbrünstig diese Rolle sein für den Moment. Ja.
Ja, spannend. Ich finde es interessant, dass der Game Talk immer für eine Überraschung gut ist. Ob euch die Sendung jetzt weiter mit den Themen hier überraschen kann. Ich habe original das Verb vergessen. Das sehen wir jetzt gleich nach der Werbung. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier im Game Talk. Lasst uns keine Zeit verlieren und weitermachen. Simon, ich mach hier mal mit deiner Liste.
Stimmt,
und zwar,
haben wir auch einiges, ne?
Komm, lass uns mal darüber sprechen. Ich möchte unbedingt über Stray Gods sprechen.
Ich auch. Und ich würde fast gerne, wenn der Trailer läuft, da ein bisschen mal reinhören, weil es ist doof, über ein Musical zu reden, wenn man die Musik nicht hört, weil die ist ja dann doch schon wichtig. Es ist ein Rollenspiel-Musical. Ja, jetzt wird hier noch Story gelabert, da rede ich mal drüber. Also, man sieht schon direkt am Anfang, was passiert. Sie mit den weißen Haaren ist eine Muse, also eine Göttin. Und sie stirbt, warum auch immer, in unseren Armen. Wir haben sie vorher kurz kennengelernt, aber sie kennen sie eigentlich nicht. Und das Dumme ist, dadurch werden wir zur Muse. Die anderen Götter denken aber, wir haben die vielleicht umgebracht. Und deswegen werden wir zu einer Art Muse-Investigativ-Detective-Batman-esken Figur, die halt versucht herauszufinden, wer hat die Muse getötet. Und das Interessante daran ist, dadurch, dass wir ihre Kräfte haben, können wir Leute da wirklich buchstäblich zum Singen bringen. Und dann kann man das rauskriegen, was man wollte. Und man darf sich am Anfang entscheiden, wie sie quasi drauf ist. Und das bestimmt dann auch später bestimmte Musikstücke, ob es eher Rockmusik ist oder eher orchestral. Also es spielt sich jedes Mal ein bisschen anders.
Yeah.
Sehr gutes System, richtig geil gemacht und super gesungen. Nur gute Stimmen. Man kennt die aus allen großen Filmen, Serien.
Ja, Laura Bailey, Troy Baker
Leute.
Und so weiter.
Warum können die alle auch noch singen?
Ja, weil die Schauspieler in den USA alle so eine Gesangsausbildung für die Stimme immer haben. Und das ist Hammer. Genau so, wie es sein muss. Also es ist ernst, ne? Es ist kein Quatsch so. Es ist eine ernste Serie, in der halt einfach zufällig immer wieder viel gesungen wird.
Mhm.
Und man kann natürlich Multiple-Choice-mäßig viel entscheiden. Kleine Warnung für alle Alt-Right-Zuschauer, ist ein bisschen LGBTQ. Könnt ihr direkt boykottieren, könnt ihr direkt den einen Stern verteilen. Und keine Ahnung. Es kommen sicher die ganzen anderen Themen, die ihr doof findet, auch vor. Aber es ist wirklich was ganz Besonderes. Sowas gibt's irgendwie nicht. Ich wüsste nicht, ich kenne Dominic Pamplemousse. Das ist ein Adventure, wo auch immer zwischendurch gesungen wird. Zwei Teile. Übrigens auch woke. Also so positiv woke. Das ist interessant. Das ist immer dieses Musical-Ding, hat man irgendwie scheinbar immer dann diese Leute als Kreatoren, als Creator. Was ich natürlich gut finde. Fällt mir nur auf. Und das sind die einzigen drei Spiele, die ich mit dem Musical-Thema kenne. Dominic Pamplemousse und Stray Gods. Und ich empfehle es jedem, der jetzt gerade nicht so die Augen gerollt hat und irgendwie das nächste Thema haben wollte, der ist dann auch richtig.
Ich finde, das ist eine sehr gute Empfehlung. Also für mich jetzt gerade, weil ich bis jetzt tatsächlich dran vorbeigeschrammt bin und mich das total interessiert gerade.
Das sieht so großartig aus. Ich verfolge das schon seit Monaten und habe in meinem Dunstkreis schon so viele positive Stimmen zugehört. Vor allem ist das halt ein Spiel,
das halt extrem anspruchsvoll in der Entwicklung ist. Das ist halt ein Grund, dass du nicht so viele Musical-Spiele siehst, weil das einfach ein extrem schwieriges Handwerk ist, vor allem, wenn du das interaktiv gestalten möchtest.
Ja. Ich kenne gerade ein paar Leute, die haben gerade ein Musical gemacht, zwar zufällig ein One-Shot.
Ah, das ist auch ein One-Shot. Ich musste auch die ganze Zeit an natürlich Game 2 denken. Das war so lustig, weil man dann echt auch sieht, man weiß ja dann grob, wie viel Arbeit auch dahinter steckt.
Deswegen.
Und dann sieht man das nochmal anders. Ich sag gleich eine Sache, wo vielleicht Leute sich aufregen könnten, wenn sie das jetzt nicht mitkriegen. Man sieht halt häufig Bilder, animierte Bilder, Teilbilder, die animiert sind, so ein bisschen, um natürlich auch Geld zu sparen. Man hat also, grafisch muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Mir fällt auf, das mag nicht jeder, wenn nur so Bilder übergeblendet werden. Ich persönlich finde aber, und das mache ich wirklich ernst, hier haben sie das so gut kaschiert, dass einem das kaum auffällt. Weil es sind ja irgendwie, es ist Gesang, es passiert so viel in deinem Kopf, wenn du zuhörst, dass du diese Bilder überhaupt nicht vermisst. Aber es ist jetzt nicht polygonal 3D animiert und sieht geil aus, sondern es sind halt Bilder. Aber die sind wirklich gut gemacht. Und ich habe das auch schon anders, As Dusk Falls fällt mir da ein, die haben ja auch viele Bilder.
Wollte ich gerade sagen.
Da ist es fast zu wenig. Da ist es irgendwie nicht genug. Ja. Hier ist es, finde ich, genau die Mitte getroffen.
Aber ich finde, also da, die haben ja dann noch mal, so wie ich jetzt gerade im Trailer gesehen hat, As Dusk Falls ja noch mal einen anderen Style gewählt. Das ist ja doch noch mal bewegter, so filmartiger. Aber das Beispiel wollte ich gerade bringen, weil die das ja auch, also die haben natürlich diesen Style gewählt, weil es toll aussieht, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass die das Budget nicht hatten, das eben genauso 3D realistisch aussehen, komplett so zu machen. Und bei As Dusk Falls ist das für mich ein total positives Beispiel, denn ich habe am Anfang auch ein paar Minuten, eine halbe Stunde gebraucht, um da reinzukommen, mich damit anzufreunden. Aber das hat mir ein Spielerlebnis geboten, das ich so schnell nicht vergessen werde, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das war so ein interaktiver Thriller, bei dem man Entscheidungen treffen muss, letztes Jahr oder so. Und ist das rausgekommen. Und wenn diese Art und Weise die Möglichkeit bietet, einem so ein Spielerlebnis zu bieten, was du eben nicht so schnell vergisst, wenn es jetzt hier das Musical ist und die Story dazu oder da eben der Thriller mit der Krimi-Geschichte, dann why not? Das will ich sagen.
Wolf Among Us fällt mir da auch ein und wurde auch als Vergleich immer wieder so ein bisschen gebracht. Weil das ist ja auch so eine,
nicht eine Stray Gods sieht halt schon sehr arg wie ein Telltale-Spiel aus.
Es sieht ein bisschen so aus, die Farbwahl und auch um was es geht. Man könnte sagen, das sind ein bisschen Brüder im Geiste. Aber ich meine, bei Wolf Among Us wird halt nur gesprochen und gegrummelt. Und ab und zu mal werden Leute zerfetzt, aber die meiste Zeit wird halt nicht gesungen. Und das ist schon der grobe Unterschied. Naja.
Gregor, ich weiß, dass du eine musikalische Ader hast. Sagt dir Stray Gods zu?
Ich hatte es schon verdrängt, nicht im negativen Sinne jetzt hier, weil es mir gerade wieder eingefallen. Ach ja, das Spiel gibt es. Den Titel hätte ich mit was ganz anderem assoziiert. Ich glaube, ich dachte an Prey for the Gods oder so. Was so
Das ist dieses Shadow of the Colossus.
Die ganzen Shadow of the Colossus-like Games. Ist ja was komplett anderes.
Das ist aber gut.
Jetzt gerade nochmal, also Spielkonzept finde ich fantastisch. Also hört sich auch nach etwas an, was ich gerne spielen würde. Die Cast ist jetzt hier. Ich habe Mary Elizabeth McGlynn da gesehen. Das ist die Sängerin, die mit Akira Yamaoka all die gesungenen Silent Hill Soundtracks gemacht hat. Troy Baker hatte ja auch bei Shadows of the Damned mitgesungen, zum Beispiel mit ihr. Und da weiß ich schon, was ich erwarten kann.
Ist auch Last of Us 2 und Silent Hill auch noch mehr. Also da sind ganz viele bekannte Leute. Wirklich krass.
Und ich packe mir das drauf. Gibt's nur auf PC bisher, oder?
Nee, das gibt's für alle Plattformen. Okay. Also von der Switch bis hin über PC, PlayStation, Xbox, sehe ich hier gerade. Genau, also wie es einem mundet.
Einfach nur gerne mehr davon. Ich wünsche mir wirklich nur, dass sowas häufiger mal probiert wird. So wirklich weirde Experimente, wo man einfach mal zwei Genres vermixt, die vielleicht gar nicht passen. Die passen dann scheinbar doch. Wir sind heute weit genug dafür, meine ich, dass das nicht mehr in irgendeiner Form einen groß verwirrt.
Falls euch das interessiert, wie gesagt, gibt's für alle Plattformen, ist seit dem 10. August erhältlich. Stray Gods gucke ich mir definitiv an.
Ja.
Was ich mir
30 Euro.
Oh, stimmt, ja. 29,99 muss man dafür ausgeben. Für Stray Gods. Machen wir weiter mit The Silver Case. 24,25 und natürlich, jeder weiß, das Ding ist eine Gregor-Nummer. Gregor, ich erinnere mich, dass das mal, ich habe auf der PlayStation 2 vielleicht mal was davon gehört?
PlayStation kann
das
sein? 1.
Ja, okay. PlayStation das ist ein saualtes Spiel. Keine Ahnung, ob das jetzt neu aufgelegt wird, das wirst du mir jetzt sagen.
Nee, neu aufgelegt wird's nicht. Aber da wir eh schon recht häufig drüber gesprochen haben, muss ich es, glaube ich, jetzt nicht nochmal breit austreten. Ich habe endlich Master Detective Archives Raincoat durchgespielt, damit ich endlich diese Altlast weg habe. Aber nicht nur, weil ich auch Spaß daran hatte, viel die Gelegenheit, das zu machen. Und ich war so gerade im Adventure-Fieber, dass ich eine andere Altlast wieder ausgepackt habe. The Silver Case ist ein PS1-Adventure gewesen, was nur in Japan rausgekommen ist, von Suda51 damals gemacht, und das war lange Jahre nur Japan-exklusiv erhältlich. Du bist Polizist in einem Special Crimes Unit und wirst mit verschiedenen Fällen betraut, alles so Visual Novel, Text, Point-and-Click-Style, mit so ein bisschen Rätsel lösen, mit dazu, mit sehr viel ausschweifenden Dialogen mit dabei, und es wird vor vielen Jahren schon für den PC neu aufgelegt, aber ich besitze natürlich für den PC, ich besitze für die PlayStation die Neuauflage. Das wurde vor einiger Zeit noch als Doppelpack mit einem Prequel, The Silver Case, The 25th Ward, glaube ich, heißt es dann, auf ein Switch-Modul gepackt. Und das habe ich mir dann in die Switch reingetan, nachdem ich mit Master Detective Archives dann durch gewesen bin. Ach, und habe jetzt wieder dann vernünftig weitergemacht. Und es ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also rein stilmäßig, das Spiel ist auch so mit verschiedenen Fenstern, die ineinander schieben, stylisch, Text, der taucht auf wie bei so einer Schreibmaschine. Die Charaktere sind wirklich, ja, weiß nicht, ob man glaubhaft geschrieben, also es fühlt sich glaubhaft wie so 90er-Gangsterfilme so ein bisschen, oder wie Polizisten sich miteinander unterhalten. Und da waren teilweise Serienkiller-Fälle mit dabei, Mordfälle, Leute, die Suizid begangen haben, und alles dann aus der Perspektive von so einem Rookie-Detective, der da an dem Lösen der Fälle mit beteiligt ist. Steuerung ist ein bisschen schwierig, weil du gehst da in 3D quasi wie so in so einem Dungeon aus der Ego-Perspektive durch die Locations durch. Und es geht nicht nur mit dem Steuerkreuz und Analogstick, sondern du musst erstmal den Laufmodus aktivieren mit anderen Tasten. Ansonsten musst du bei so einem Rad drehen, mache ich jetzt erkunden oder benutze ich ein Item. Und das vergesse ich immer wieder, wenn ich die Spiele lange liegen lasse. Wie steuert man das alles noch einmal? Und ich hatte viel Spaß mit Master Detective Archives. Also da hat's für mich das Ende noch mal ein bisschen rausgeholt, weil es an Trägheit vorhanden gewesen ist. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal so das Go-To, mal so ein Stündchen vorm Schlafengehen spielen und mal gucken, ob ich dann noch die Äuglein zu kriege vor lauter Serienkillern.
Ich bin sehr beeindruckt von euch allen, dass ihr so viel Zeit habt, so viele Sachen zu spielen. Das ist wirklich beeindruckend. Wenn ich hier auf Simons Liste schaue, die ist auch nicht kürzer geworden jetzt. Vielen Dank erstmal, Gregor, für The Silver Case 2024.
Das sind immer so spannende Dinge, wo ich mir denke, fuck, ich fange die auch mal an, aber irgendwie mache ich es dann doch nie. Also dabei würde ich an diesem Mysterium, dieses Detective
Darkness. Ich glaube, dir wird's gefallen, weil du ja auch so Adventures magst. Total. Und gerade wie der Style da ist, es hat ein da muss ich mich dran gewöhnen, ziemlich nervigen Sound, wenn die Texte auftauchen, weil der so wie Schreibmaschine ist.
Oh, sowas mag ich überhaupt nicht.
Ja, und die erste Stunde ging es mir auf den Sack, danach jetzt nehme ich es nicht mehr so richtig wahr. Also das ist vielleicht so ein Ablehnungsgrund. Aber die gibt's bestimmt irgendwann mal für 1 Euro in irgendeinem Steam-Verkauf oder so, wenn man die mal mitnehmen will. Das sind schon lange Zeit releasede Games. Und ich habe ja immer solche Adventures auf Halde, wenn ich da mal wieder was spielen möchte. Ich war gerade so in the mood, komm, lass diese Altlast auch. Ja,
aber allein Suda51 und so schon interessant genug, finde ich.
Stilistisch findest du wenig, was in der Art wirklich gemacht ist. Das ist schon ganz geil, wie die Fenster sich ineinander schieben, Gesichter auftauchen, der Text dann nochmal, 3D-Grafik, die dazu kommt. Also, finde ich cool.
Simon, erzähl mir über WrestleQuest.
Naja, also das werde ich wahrscheinlich jetzt zusammen mit Gregor was dazu erzählen, weil ich kann nur zu dem Quest-Part ein bisschen was sagen.
Ach, hast du es ja noch nicht gespielt.
Ach so, okay, aber gut, WrestleQuest ist ein es ist so eine Mischung aus ganz vielem. Es ist eigentlich eine Wrestling-Simulation natürlich, aber die Kämpfe sind halt auch nicht in Echtzeit, sondern sind in Runden basiert. Aber primär ist es wirklich der Quest-Anteil. Also das Kämpfen nimmt einen gar nicht so großen Anteil im Spiel ein. Vielmehr ist wichtig, trainieren. Natürlich mit den ganzen Leuten quatschen. Sich nach und nach immer neue Fähigkeiten durch Gespräche und Training erarbeiten. Und vor allen Dingen lernen, wie so ein Wrestling-Match funktioniert. Wer gewinnt, wer soll gewinnen, wer soll verlieren, welche Elemente soll man abhaken. Und im Kampf dann natürlich auch noch möglichst interessant alles einsetzen. Man sieht ja hier, es sieht total billig aus, wie die Wesen so animiert werden.
Ich find's großartig.
Aber es ist simpel. Also du hast jetzt nicht große Animationen, ne? Du hast wirklich eine Animation, die so und so. Aber du hast sehr viele verschiedene Moves, die du kombinieren kannst. Und vor allen Dingen ist es aber echt einfach ein Adventure. Also es hat Adventure, viele große Adventure-Teile, wo du Ich nehme an, Pokémon ist ja auch so, wo du viel rumläufst, mit Leuten redest und so und dir deine Wege findest und hier Missionen machst, da Missionen, dann siehst du, ständig gibt's irgendwas zu bauen. Du kannst dir deine Einlaufmusik einbauen. Du kannst quasi überlegen, okay, ich will, dass das Ding reinläuft, dann kommen die Konfetti-Regen, dann kommt diese Musik und ein Regenbogen und am Ende kommen noch Stühle geworfen und das kannst du halt einstellen und so kannst du das dein eigenes Abenteuer so individualisieren, dass dich das echt so anfühlt, als ob du vom Noob immer mehr zu einem krassen, echten Wrestler wirst. Und diese ganze Welt ist natürlich eine einzige Wrestling-Welt, in der alles damit entschieden wird. Der King ist Macho Man Randy Savage. Und das ist eigentlich schon quasi, soweit ich es gespielt habe. Es ist halt wirklich ein Abenteuer, ein Adventure und eine Story, die sich da entwickelt. Getrieben wird's aber eben durch diesen Wunsch, wahrscheinlich der beste Wrestler aller Zeiten zu werden.
Ich bin ganz irritiert, dass Gregor das nicht mitgebracht hat.
Tag Team Destiny. Also das war ein guter Tagline.
Ich habe es vor einiger Zeit bekommen. Es wurde jetzt noch mal kurzfristig verschoben, weil die noch mal ein paar Bugs ausmerzen. Ich glaube, auf den 22. August.
Genau, so. Es gibt ja nur eine Demo bisher.
Und ich wollte es dann zum Launch dann in Ruhe spielen und nicht vorab jetzt hier, weil ich nicht die Zeit habe, vorab dann viel zu zocken. Ich hatte es aber auch auf dem Schirm und mich freut insbesondere, dass so viele lizenzierte Wrestler mit dabei sind. Die haben sich auch im Vorfeld die Entwickler Gedanken gemacht, hey, bei wem können wir hingehen? So alte Bekannte, die, wo man die Rechte haben kann, dass die auch als Spielfiguren drin sind und das zu RPG-isieren. Ich muss vergleichsweise an sowas wie Punch Club denken, was ein bisschen ein anderer Ansatz ist.
Genau so ist vergleichbar.
Ja. Ich habe sie auch direkt rausgesucht.
Okay, weil Punch Club ist natürlich mehr Strategie-Game. Das geht schon mehr in die RPG-Adventure-Ecke.
Genau.
Na, mit entsprechenden Fights. Aber auch Punch Club war ja auch ein super Pixel-Art dargestellt, Stimmung. Also, das hat die Rocky-Filme als Vorbild genommen. Das nimmt die Wrestler-Kultur als Vorbild.
Das ist halt auch genau das, der Stil. Dieser Pixel-Stil, dann eben das Leben, das da simuliert wird mit all seinen Stationen. Also bei Fight Club, Punch Club ist es dann halt auch die Mutter auf dem Sofa irgendwie, die man, glaube ich, muss man die betäuben, damit man irgendwie in Ruhe trainieren kann? Irgendwas. Nein, du musst ja irgendwie Schlaftabletten, damit die pennt, damit du dann irgendwas anderes machst.
Nur eine warme Milch, dann schläft die ein.
Genau, so ist es, ne?
Bestimmt.
Man packt sie in die warme Milch, ich glaube, sowas wirklich. Also ganz weirde Geschichten, die sich da im Kleinen irgendwie abspielen, aber total sympathisch und charmant auch durch den Stil. Also, und die Animationen, wie sie halt sind, dieses ineinander. Also ich sehe es gerade natürlich hier auf Punch Club, aber einfach, ja, so hast du Bild-in-Bild-Geschichten, aber dann auch aufwendige 2D-Sprites, die sich da ineinander schieben. Aber manchmal sieht es dann halt auch einfach blöd aus, einfach nur ganz billig an mir. Also du hast ein bisschen was von allem, aber sehr charmant. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist jetzt nicht.
Das ist jetzt Punch Club.
Das muss man sagen. Sonst
Teil 2 übrigens vor kurzem.
Könnte man verwechseln.
Ne? Genau. Nochmal?
Teil 2 ist kurz rausgekommen.
Ja, das ist der Trailer zu Teil 2, ja. Genau.
Ja, aber das war natürlich, hat sich sehr viel so Rocky und andere Boxfilme als Vorbild genommen. Ich fand den ersten Teil vor ein paar Jahren richtig cool.
Ich war bei beiden Spielen sehr überrascht, habe die vor kurzem beide gespielt, wie viel Story da überall drin ist oder in dem Fall dann Strategie beim Punch Club. Und dass man eigentlich wenig wirklich das macht, was man denkt, was man macht. Das ist eher die Vorbereitung drumherum. Cool. Würdest du sowas spielen? Punch Club, oder ist das so eine typische männliche Domäne? Oder liegt's, woran liegt's, dass dich das nicht interessieren
würde? Ich glaube, das liegt nicht daran, sondern es liegt einfach an dem fehlenden Interesse an Wrestling und an den Rocky-Filmen.
Du klopfst dich nicht gerne.
Tut mir leid, liebe Community. Ich bin.
Aber es sind mehr Coming-of-Age-Geschichten, die natürlich über die Zelebrierung des Fleisches dann erzählt werden.
Das ist schon wieder interessanter. Ich glaube, also Pixel Games, RPG, voll natürlich mein Ding so. Die Sachen sind jetzt bis jetzt an mir vorbeigelaufen, aber ich glaube, dass das eher so am generellen an meinen Hobbys liegt.
Das ist auch mein Grund. Also mit Wrestling kann ich absolut nichts anfangen. Deswegen
ist das gerade umso lustiger.
Ja, glaubst du?
Ja, weil das alles so bizarr ist. Für dich ist das dann ja so eine bizarre Welt, wo irgendwie der Klappstuhl regiert und irgendwie so eine 300 Meter große Statue von Randy Savage mit diesen kleinen Kaffeemilch-Dingern,
die ja
bekannt geworden ist.
The cream rises to the crop. To the top.
Genau, das ist es. Rises
to the top. Irgendwie so. Das ist das bekannte Promo.
Ich bin ganz irritiert gewesen, dass du meintest, dass da lizenzierte Fighter mit drin sind. Das sah alles aus wie Fantasiemännchen.
Na, man kennt sich.
War gerade im Trailer ja auch die Sequenz. Also sind viele Oldschool-Wrestler mit dabei, wo wahrscheinlich auch die Estates von denen das gesagt haben müssen, weil viele auch verstorben sind, wie Randy Savage oder Andre the Giant, die man da gesehen hat. Aber auch viele aktuelle Wrestler sind da nochmal dabei. Ich meine, MJF aus AEW, egal. Müssen wir nochmal gucken, wer da drin ist. Und das legitimiert das Ganze ja auch nochmal ein bisschen, wenn die als Charaktere auftauchen.
Genau.
Und als Gegner.
Und sie haben ja wirklich
Schon. Nee, alles gut. Wollte nur ja klar sein.
Ich wollte nur sagen, dass,
bestätigen.
Ich will nicht so über dich drüber reden, nur mir sind noch ein, zwei Sachen eingefallen, die ich vielleicht noch sagen kann. Also es gibt wirklich alle Elemente aus Wrestling. Also es gibt diese Tag-Team-Matches, die Leiter-Matches, den ganzen Kram. Es gibt aber auch einen Manager oder so einen Partner, den man dann zu sich holen kann, mit dem man zusammenarbeitet, der dann den Ringrichter ablenkt, wenn man irgendwie was macht. Also sie haben echt versucht, das irgendwie diese bizarre Welt in einen logischen, kohärenten Rahmen zu packen.
Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, man kann das natürlich nicht vergleichen, aber ich finde das schon wieder lustiger, weil es das Ganze in so eine komödiantische Richtung bringt, als zum Beispiel bei Madden oder so oder bei FIFA diese Kampagnenmodi, wo du das halt alles, wo du diesen Sport ja erleben sollst, indem du eine Saison spielst, da ist das alles total realistisch und so. Ich find's ganz nett, wenn du einen Sport nimmst, also die Prämisse, einen Sport zu nehmen und das in so eine komödiantische Ebene zu packen. Weil zum Beispiel Ted Lasso, I love it. Weiß nicht, ob man es in irgendeiner Form vergleichen kann, aber was ich so höre von dem, finde ich, ist ein interessanter Ansatz.
Verstehe aber voll, was du meinst, weil es halt auch so was mit Atmosphäre ein bisschen spielt und auch mit deinen Erwartungen, weil ich auch, ich mag halt Fußball, aber ich mag nicht so gerne so fiktionale Sachen mir drüber anzusehen.
Shaolin Soccer magst du zum Beispiel auch?
Ja.
Mehr als normal.
Der mag das
nicht. Ja, doch.
Also siehst du, man muss nur ein paar Schaufeln drauf machen.
Ich hab lustigerweise an Kick It Like Beckham gedacht.
Weil du ganz großer Keira Knightley-Fan bist.
Das war tatsächlich grauenhaft. Mochte ich überhaupt nicht. Weil du Ted Lasso angesprochen hast, da bin ich mit null Erwartung reingegangen.
Ich auch nicht. Und ich bin nämlich auch nicht im Fußball drin und es interessiert mich eigentlich nicht. Ted Lasso hat mich umgehauen. So könntest du jetzt hier auch wieder.
Ich hätte eine Frage noch an Simon, rein gameplay-technisch, weil es so von wegen, das Interessante bei den typischen Wrestling-Kampfspielen ist es ja, die sind ja so aufgebaut, als ob das Wrestling eine richtige Sportart wäre. Also du gehst da hin und dann wird tatsächlich auf den Sieg dann gekämpft. Aber grundsätzlich könntest du aus Wrestling auch ein Strategiespiel machen, weil dann sagst du, okay, was ist eigentlich das Finish des Matches? Spielst du das so, dass ihr die beste Show aufeinander packt? Wie ist das in den Kämpfen dort, wenn du da drin bist? Gibt es da ein Ziel, wo du sagst, hey, ich bin da drin und muss jetzt den Kampf verlieren? Können wir das Publikum auf uns reinziehen? Oder geht es tatsächlich rollenspielmäßig nur darum, die Hitpoints abzubauen?
Es ist halt leider eine Demo, dadurch habe ich eine Stunde gespielt und die bezieht sich natürlich auch auf den ganzen Anfang, den Aufbau, bis du dann die ersten Kämpfe hast. Also ich kann das nicht für später sagen. Hier war es so, dass der Ausgang von vornherein feststand, weil das sich so gehört.
Okay, ja.
Und das wurde aber auch zum Teil der Story gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eben später eine andere Wendung kriegt und man sich dagegen wehrt oder so. Also ich erwarte da noch mehr. Aber es war eigentlich simples Runden abmetzeln, bis einer keine Energie mehr hat. Du sagst, okay, jetzt mache ich irgendwie den Elbow Drop, jetzt mache ich irgendwie das Ding, jetzt hau ich ihn. Das hat man auch noch, QTEs, also so, dass du im richtigen Moment, du haust ihn in die Seile, musst du zweimal irgendwie im richtigen Moment zuhauen. Sowas gibt's dann halt schon. Aber insgesamt ist halt, okay, was wähle ich aus? Jetzt noch ein bisschen Timing, fertig.
Ja, okay, das wird dem vielleicht nochmal einen anderen Gameplay-Drall geben, als wenn du jetzt nur rein RPG-mäßig die Energieleiste abbaust.
Weil so bisher war das das Schwächste am Spiel, aber es hat schon auch Bock gemacht. Aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Es ist nur echt bei einer Demo, kann ich jetzt echt nicht. Da fängt es ja gerade erst an, ne?
Bonesaw is ready! Okay, für die Leute, die das auch sich anschauen wollen, das hast du über Steam wahrscheinlich gespielt.
Genau, könnt ihr euch auch jetzt runterladen.
Sehr gut. Alles klar, die Sendung neigt sich so langsam dem Ende zu, aber Gregor, sage ich jetzt schon wieder. Meine Güte.
Also Master Detective Arkham.
Wir haben noch ein Spiel.
Ah, nee, da haben wir noch zwei Spiele. Simon hat hier Last Minute Sachen reingeflankt.
Kann sich auch jeder runterladen.
Moment, ich mach hier mal direkt den Trailer bei mir hier an.
Weiß gar nicht, wie viel der zeigt, aber ich glaube, der ist okay.
Ja, baller mal einfach raus.
Es geht um Tempest Rising Preview. Kann man sich, ich hoffe jetzt auch noch, einfach bei Steam eine Demo runterladen. Kann eine Mission spielen und auch mit Intro und so sich so ein bisschen in die Welt einfühlen. Und warum ich so auf dieses Spiel abfahre, ist, weil es genau den Look and Feel hat von Command Conquer. GDI heißt hier GDF. Es gibt Tiberium, nur ist es hier rot und kommt von der Pflanze und so. Also es ist ganz offensichtlich, dass man auch sagt, wisst ihr was, wir bewegen uns ganz klar am rechtlich noch Möglichen. Und damit ist auch gut. Und ich finde das auch toll. Was ich will, ist das Feeling von damals, das habe ich. Ich will, dass es spratzt, explodiert, dass irgendwie die Panzer, wenn sie schießen, auch physikalisch sich so ein bisschen bewegen, dass man sieht, da, die haben eine Schwere in dieser Welt, dass das wirkt, als wäre das meine kleine Miniaturarmee. Und dann ist es echt wichtig, finde ich, dass ein Command Conquer Klon, oder ist despektierlich gemeint, aber dass eine Hommage an Command Conquer, wenn du so willst, dass die diese Baufahrzeuge hat. Ich finde, es ist ein grober Unterschied zu sagen, mein Spiel hat nur Einheiten, Warhammer oder so, oder mein Spiel baut wirklich eine Basis auf, weil das ist der Part, der mir am meisten Spaß macht. Und das hat es und es sieht genauso aus, es funktioniert genauso. Du hast deine Sammler, die fahren auch wieder dumm rum und verfahren sich und so. Also dann baust du deine Gebäude für Panzer und Leute, bildest die aus, kannst die durch extra Gebäude hochleveln. Das ganz alte Prinzip. Dann gibt's super Waffen, die du ausprobieren kannst in der Demo. Und mehr ist es nicht. Sowohl im Spiel als auch in der Demo. Meiner Ansicht nach wird es richtig gut. Für die Leute, die Bock haben, so wie ich drauf, bei allen anderen wird es wahrscheinlich vorbeigehen, weil es ist nicht exotisch genug. Es hat irgendwie, es hat jetzt nicht David Hasselhoff oder so wie Command Conquer, wo dann Leute echt nochmal gucken. Und es ist jetzt auch nicht StarCraft 3 oder so, wo alle Leute, das alle Leute kennen oder so, sondern es ist halt irgendwie sein kleines eigenes Ding, was so ein bisschen sein will wie Command Conquer. Und da finde ich, ist es perfekt. Alle, die darauf Bock haben, finden hier, guckt euch die Demo an. Das Einzige hatte noch ein bisschen Ruckler. Aber das kann eben daran liegen, ne, dass da die Map geladen wurde oder so. Mal gucken. Bisher war es echt schön.
Tempest Rising, ja. Falls ihr euch das anschauen wollt. Ich kann das bei euch beiden gar nicht einschätzen. Seid ihr Echtzeitstrategie?
Auch keine Strategie?
Nee.
Kein Command Conquer? Aber den Quatsch magst du schon von Command Conquer?
Ja, der Quatsch ist schon lustig. Also ich war auch sehr viel umgeben davon. Wir haben es auch bei Speedrandale häufig und so weiter gehabt. Aber ich bin kein Echtzeitstrategie-Fan. Also rundenbasiert, wenn dann.
Ja.
Mich erinnert es an.
Ich bin auch nie so hundertprozentig reingekommen ins Genre. Echtzeitstrategie, ich nehme es mir dann immer vor mit irgendwie einem großen Titel, aber ich komme irgendwie nie so richtig dazu und wenn es bis jetzt an mir vorbei, also.
Aber Pikmin ist ja zumindest.
Das ist witzig, weil das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, aber ich würde, Pikmin erfüllt nicht den Need, den jemand hat, der richtig Bock auf Echtzeitstrategie hat.
Das nicht.
Trotzdem spannend, cool, dass du das mitgebracht hast. Warum nenne ich dich immer Gregor?
Weil du
Cream rises to the top.
Original hier auf der Uhr, da stehen 3 Minuten.
Ich schaff das.
Einen letzten Punkt haben wir noch. Wie heißt das Spiel?
Ich will es aber rausbringen, weil ich es immer wieder gerne spiele. Und zwar gibt es ja Aliens Dark Descent.
Descent.
Bin der dümmste Mensch. Dark Descent. Ja, aber ich frage mich das seit Wochen. Deswegen bin
3 Möglichkeiten, die 2 falsch genommen.
So, ich mache hier einen Trailer schnell an.
Es ist ein auf einem Squad, einem Alien-Squad basiertes Strategiespiel, in dem man dieses Squad in seine Mission, durch die Mission führt, währenddessen sehr, sehr viele Aliens erledigen muss. Bestenfalls taktisch so agiert, dass man gar nicht gesehen wird, was nahezu nie möglich ist. So viele Aufgaben hat in einer riesigen Map, dass man die gar nicht mit einem Mal abhaken kann. Das heißt, du gehst rein, kämpfst, bis deine Jungs am Arsch sind, bis die entweder, die haben Psychosen, die bluten dir aus, die gehen kaputt einfach in jeglicher Hinsicht. Die haben keine Munition mehr, die haben keinen Bock mehr, die wollen nach Hause. Und dann merkst du, okay, es reicht. Und dann nimmst du deine Jungs, packst die in das geile Fahrzeug, mit dem du auch über die Map fährst, schiebst die irgendwie mit dem Dropship wieder zurück zum Raumschiff. Und dann ist der zweite coole Part, wie in XCOM, dann rüste ich den Kram aus, dann erweitere ich meine Leute, verbessere ich die, dann trainieren die, dann gehen die erstmal schön 2 Jahre, aber 2 Tage kriegen sie bei mir meist, gehen die mal schön ins Krankenhaus. Und dann packst du deine Wissenschaftler auf die verschiedenen Themen, die Mediziner auf die Themen, die Techniker auf die Themen. Und dann ist der nächste Einsatz, ne? Und den machst du dann mit den Leuten, die noch 2 Beine haben. Und ja, ist wirklich so. Die verlieren alle ihre Glieder. Und derselbe Soldat kriegt dann aber auch so ein mechanisches Glied und behält das dann auch. Und also du erkennst irgendwann, wer schon länger bei dir ist, weil der einfach eigentlich nur noch ein Kopf mit Rumpf ist. Und das ist so gut umgesetzt, wie hier mit diesem Aliens-Thema, also dem zweiten Teil, gespielt wird. Und du kannst wirklich vom Zuschweißen der Türen, um einen Schutzraum zu schaffen, was die einzige Möglichkeit ist, zu speichern. Nur so. Das alleine. Und du brauchst dafür Ressourcen, die du manchmal gar nicht hast. Also ihr versteht, was ich meine. Es ist manchmal so eng. Du wirst gejagt, gejagt, gejagt. Sobald du einmal den Hive aktiviert hast, geht der nicht mehr, also der sucht dich. Und du hast überall Motion Tracker. Aber trotzdem, wenn die dich mal finden, dann hetzen die alles auf dich. Und dann hast du oft keine Chance. Deswegen kriegst du richtig Panik, sobald dich nur einer entdeckt, weil du natürlich, du willst nicht entdeckt werden, aber du wirst immer irgendwie entdeckt. Mhm. Und dann hast du diesen Strategiepart, wo du Pause machen kannst oder sehr langsam. Und dann gibst du den Befehle, hier Schrotflinte, du nimmst den Flammenwerfer, du schießt die Granate dahin, du machst Nahkampf, du machst das, du stirbst einfach, weil du bist für den Arsch. Also man versucht das dann so zu planen und dann läuft das alles so von alleine. Eine bemerkenswerte Geschichte ist noch, dass man eigentlich den Trupp steuert, aber als Ganzes, also du steuerst nicht die einzelnen Figuren. Das ist kein typisches Strategiespiel, dass du sagst, du dahin, du gehst an die Tür. Nee, die machen natürlich nie das, was du willst, aber sie machen ungefähr, dass du sagst, bau hier ein Geschütz auf in die Richtung, stell dich dann dahin, dann stellen sie sich ungefähr dahin. Aber manchmal stehen sie dann auch vor dem Geschütz oder stehen irgendwie vor den Aliens zu nah und du denkst, geh doch nur einen Ticken zurück, geh doch einfach, aber egal, die sterben dann ja. Also wer zu dumm ist, stirbt.
Das hört sich nach einer sehr geilen Mischung aus Darkest Dungeon und XCOM an. Ich weiß nicht, ob ihr Darkest Dungeon mal gespielt habt.
Ja.
Weil da auch, je länger sie unterwegs sind, desto wahnsinniger werden sie. Das spiegelt sich dann wieder in ihrer Leistungsfähigkeit. Dann hast du noch mal so einen Strategiepart und die hast du dann noch XCOM vermischt. Also das tickt alle Boxen bei mir. Ich finde das sehr interessant. Wusste bis jetzt gerade nicht, dass es existiert.
Ja, und also es ist wirklich toll, alle Parts davon sind toll. Es ist atmosphärisch, wenn es atmosphärisch sein will, richtig, obwohl das aus dieser Perspektive schwer ist.
Ja.
Aus der isometrischen Perspektive atmosphärisch sein ist super schwer. Das kriegen sie gut hin. Der Strategie-Part ist gut hingekriegt, der Management-Part ist gut, dieser XCOM-Part. Alles daran ist richtig Sahne. Guckt euch den Beitrag von Trant an, der liebt es auch. Falls ihr noch mehr Hilfe, Lob Meinung, haben wollt. Entscheidungshilfe haben wollt. Weil, also ich find's super und es reißt mich immer wieder dahin. Auch wenn es gar nicht mehr aktuell ist und mir auch keine Klicks bringt, aber es macht so einen Bock. Und du bist so zufrieden, wenn du, ohne jemanden zu verlieren, im Dropship nach oben kommst. Das ist mit keinem anderen Spiel zu vergleichen. Diese Freude.
Geil. Sehr gut. Vielen Dank, ihr Lieben. Leute, das war eine richtig große, bunte Sendung. Vielen Dank, dass ihr die Themen mitgebracht habt. Ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Leute, Dankeschön. Können jetzt nachgucken, ob wir wirklich jedes einzelne Spiel benannt haben, das du in der Unmod benutzt hast.
Keine Ahnung.
Weil ich ein bisschen,
doch, safe.
Du hast die Stakes waren high. Du hast safe. Die alle genannt und ich dachte, oh Gott, schaffen wir das?
Auf jeden Fall. Können wir mal nachgucken. Auf jeden Fall. Damit stehen wir mit unserem Namen, I guess. Vielen Dank. Hier unten, hier seht ihr es, rbtv.link/gametalk. Falls ihr hier dieses ganze Unternehmen und diese Sendung hier unterstützen wollt, unten gerne auch in die Kommentare bezüglich eurer Gamescom-Vorbereitung. Guckt ihr euch zum einen die Opening Night Light auf, Night Live an, das ist natürlich auch ein relativ großes Ding. Und natürlich seid ihr vor Ort in der Messe und schaut bei uns vorbei. Das würde uns persönlich sehr, sehr freuen. Leute, jetzt geht's Richtung Gamescom.
Ja!
Nächster Schritt. Ja.
Gamescom.
Dein Enthusiasmus gern nochmal.
Ein Vorteil, Messe, tolle neue Spiele. Nachteil, kein Game Talk nächste Woche. Dafür aber ganz viel Vor-Ort-Berichterstattung. Da werdet ihr definitiv versorgt, was Gaming-Inhalte angeht.
Eigentlich sogar mehr Game Talk. Bist du denn da?
Ich werde nicht da sein, ich werde schön Urlaub machen.
Ist die richtige Wahl, ja, siehst du? Freust dich nicht drauf, oder was?
Ich hab genug Gamescoms mitgebracht, mitgemacht.
Ja, ja.
Und ganz ehrlich, ich habe auch einfach Bock auf Urlaub jetzt. Ja, ich habe sehr, sehr lange jetzt keinen Urlaub gehabt. Und jetzt nehme ich mir mal einfach die Zeit und mach blau, während Gregor, Sarah und Simon hier fleißig Spiele spielen.
Wir machen das schon.
Genau, und wir werden blau auf der Gamescom.
In diesem Sinne.
Lass dich nicht vermeiden.
Macht's gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.